geh doch und lass dich in den Arsch.
Okay. Alles klar.
Du bist für sie nur eine Figur. Du bist ein Charakter, eine Rolle. Wenn sie das Dschungelcamp produzieren, überlegen sie sich vorher ganz genau, wen machen wir groß, wen halten wir klein. Es ist wie ein Schachspiel. Also sie meint es auf keinen Fall gut mit dir. Wir haben diese Menschen manipuliert bis zum Anschlag. Wir haben denen Gott weiß was erzählt.
Und zwar?
Es ging uns ausschließlich um Quote. Und der Druck ist enorm.
Hallo Oliver Brendel.
Hallo lieber Moritz, schön hier zu sein.
30 Jahre lang war Oliver Brendel ein gefeierter Medienstar. Das steht ganz unbescheiden auf deiner Internetseite.
Ja, und das ist lustig. Die Leute hauen mir das teilweise um die Ohren in den Kommentaren. Sie verstehen die Selbstironie nicht. Ich war alles andere als ein gefeierter Medienstar. Ich war immer hinter der Kamera, hinter den Medienstars.
Aber gefeiert von denen, die gefeiert wurden, oder?
Es ging so. Also, ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, Arabella Kiesbauer, Andreas Türk, Sonja Kraus, Uri Geller, Stefan Götte, Detlef Dissos und solchen Leuten. Alle sind natürlich wahnsinnig nett und ganz tolle, wertvolle Menschen, aber der ein oder andere hat mich doch Jahre meines Lebens gekostet.
Und zwar? Wie?
Naja, also es gibt da schon so Gespräche, ich möchte keine Namen nennen.
Doch, bitte, wir sind unter uns.
Nein, das wäre auch gemein. Ja. Die Dame, von der ich jetzt spreche, hat sich persönlich sehr entwickelt und ist jetzt eine ganz andere, das ist sie wirklich. Ja. Aber die sagte mal zu mir, und Oliver, was mich am allermeisten gestört hat, war, dass du gesagt hast, wenn dir kalt ist, dann setz doch einfach eine Mütze auf. Es ging um eine Outdoor-Produktion draußen. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, das verstehe ich, dass ich das gestört hätte, wenn ich es gesagt hätte. Nur habe ich es nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, okay, wenn dir kalt ist, sollen wir dir irgendwas besorgen, damit du es wärmer hast. Eine Mütze, Handschuhe, einen Mantel, sollen wir irgendwas holen? Das war das, was ich gesagt habe. Und die Antwort war dann, ja, das ist aber egal. Es kommt immer auch darauf an, wie es sich für mich anfühlt.
Ich.
Und das war insofern ganz lustig, das Gespräch. Was nicht lustig war, dass sie einen Fax an den Vorstand geschrieben hat und meine Entlassung gefordert hat.
Deswegen.
Ja, aber das war nur eins von zwei, dreimal, wo sie das gemacht hat. Bis sie vom Vorstand die Info bekommen hat, dass sie selber nur Angestellte ist und niemanden entlassen kann. Das kann aber auch anders laufen.
Okay, also im Größenwahn ist zu Hause im Privatfernsehen, höre ich daraus. Jetzt haben Sie also dort lange unter den Reichen und Schönen und Bekannten geweilt. Heute funken Sie dagegen per YouTube Hass und Hetze aus einem modrigen Berliner Keller. Wie konnte es so weit kommen?
Also als Hass und Hetze sehe ich es ja auf keinen Fall. Ich sehe es als liebevolles Verulken. Und Stefan Raab hat mal gesagt, man macht sich nur lustig über Dinge, die man liebt. Ich glaube aber, das ist eine Schutzbehauptung, um die ein oder andere zivilrechtliche Klage abzuwenden. Wie konnte es dazu kommen? Also eine Medienlaufbahn, speziell so wie ich sie im Entertainment gemacht habe oder im Trash-TV, verläuft sehr oft relativ typisch. Man fängt da an, ich war 25, und man findet es super geil. Und man findet sich super geil. Das ist alles so, und gerade ProSieben war so cool. Wir waren jung, rot, sexy. Das war unser Markenkern, auf den wir geschult wurden.
Rot?
Ja, rot. Es war wirklich so. Es gab eine extrem teure Marktforschung mal bei ProSieben. Und die zog sich ewig hin. Und das Ergebnis war dann natürlich ein 400-seitige Markenkernbeschreibung. Aber die wurde runtergebrochen auf drei Worte. Und diese Worte waren jung, sexy und rot. Und wir haben auch alle gefragt, ja, warum denn rot? Ja, das, weil das ProSieben-Logo ist ja rot.
Okay. Ach so, okay. So, also nicht politisch, sondern...
Nein, auf keinen. Also das muss man wirklich sagen. Man kann dem Privatfernsehen, das ich erlebt habe und aus dem ich komme, extrem viel vorwerfen vielleicht, was das Ausnutzen von unterlegenen Protagonisten betrifft, was das Geifern nach guten Quoten betrifft und Rücksichtslosigkeit und auch Skrupellosigkeit und so weiter und so fort, kann man alles vorwerfen. Aber eine Sache sind wir niemals gewesen, niemals, niemals, nie, wir waren nie politisch. Nie. Ich habe 1995 da angefangen als Praktikant. Irgendwann war ich dann mal Vorgesetzter von 70 Leuten, weil ich dort die Daytime geleitet habe bei ProSieben, und ich kannte von niemanden die politische Richtung, die politische Gesinnung, die politischen Ambitionen. Von keinem einzigen. Es war nie Thema.
Und Sie waren auch nicht politisch?
0,0.
Okay, das sind Sie heute umso mehr, denn als Medienfuzzi sind Sie jetzt, also das ist Ihr YouTube-Kanal, der Medienfuzzi.
Der Medienfuzzi, der YouTube-Kanal. Bitte folgen, abonnieren, angucken,
freuen. Liken und im Shop einkaufen natürlich.
Ich hätte eigentlich Merchandising tragen sollen, aber ich habe es vergessen, weil ich da nicht so gut bin.
Er hat versucht, so ins Studio einzudringen, wir haben sie mit Gewalt ausgezogen.
Genau.
Sie nennen sich einen Widerstandsunterhalter. Der Medienfuzzi ist ein Widerstandsunterhalter. Was ist das?
Ein Widerstandsunterhalter ist jemand, der irgendwann einmal extrem zu zweifeln begonnen hat. Und ich betone es ja auch immer in meiner Sendung, ich habe den Großteil meines Lebens als absolutes Schlafschaf verbracht. Ich war komplett Mainstream, was mir erzählt wurde, habe ich total geglaubt. Spiegel, SZ, Tagesschau nie so, aber Spiegel, SZ, die klassischen Medien, dachte mir, das, was da drin steht, wird alles schon stimmen. Wir sind das beste Land der Welt und alle anderen sind ein bisschen doof und so weiter und so fort. Und
also die Tagesschau als Quelle der Wahrheit.
Ja, ohne dass ich die Tagesschau viel geguckt habe. Okay. Die hat nie eine große Rolle gespielt in meinem Leben. Spielt jetzt eine größere Rolle, weil ich sie jetzt sehr kritisch beobachte und weil das unfassbar ist. Also die Tagesschau ist wirklich ein sehr großes Thema bei mir und eins meiner Lieblingsthemen. Es gibt kein einziges anderes Medium in Deutschland, das so meinungsprägend ist wie die Tagesschau. Viele Leute sagen immer, wer guckt denn das noch? Die Tagesschau ist fast jeden Tag Nummer eins in den Fernsehquoten. Unter den besten drei sind sie immer. Sie erreichen im Schnitt über 5 Millionen Menschen, Zuschauer ab drei. Es gibt nichts, was eine größere Macht hat. Ich spreche von der 20-Uhr-Ausgabe. So. Und wenn man die Sendungen dann analysiert und sich anschaut, ist es extremes Framing, extremes Auslassen von Themen. Okay, Sie haben nur 15 Minuten, aber man könnte heute schon, wenn man wirklich Wert darauf legen würde, neutral, sachlich und objektiv zu sein. Die Tagesschau ist verpflichtet, laut Medienstaatsvertrag zu journalistischer Sorgfalt, Objektivität und Überparteilichkeit. Sie betonen immer, dass neutral da nicht drinstehen würde in ihrem Auftrag, was ich sehr lustig finde, weil wie willst du objektiv und parteiübergreifend sein, ohne neutral zu sein? Mhm. Aber egal, da kommen wir dann schon in die Semantik rein. So, und niemand weiß, wer die Tagesschau eigentlich macht. Also man kennt dann den Chefredakteur, das war einmal Kai Kniffke, die ideologischste Halbklatze, die wir haben in Deutschland. Und aber der wechselt dann auch wieder, der geht dann weg. Und wir haben ja einen Insider, Alexander Teske, der ist hier bestimmt auch bekannt, der auch ein Buch geschrieben hat über die Tagesschau. Genau, Inside Tagesschau, der ja auch erklärt, die Chefredakteure haben da eigentlich gar nicht so viel zu melden. Sondern die Tagesschau wird gemacht von 10 bis 12 CVDs, die sind quasi alle unkündbar, die sind alle seit 300 Jahren schon dabei. Niemand weiß, wer das ist. Vielleicht sind die alle bei der linken Partei, vielleicht sind das alles Grüne, vielleicht sind das alles Antifa-Menschen, wir wissen es nicht, aber wir bezahlen den Bums. Und da bin ich für Klarnamen.
Okay, also ich entnehme das Widerstandsunterhalter, das war die eigentliche Frage.
Ja.
Das satirische Wettern ist gegen die, wie du immer so schön sagst, öffentlich verächtlichen Propagandaschleudern, Gebührenschänder und Schundfunk
vom ÖRR. Ja, ich sehe mich als klassischen Satiriker und Satire ist immer Machtkritik und Satire ist auch immer polemisch und immer verletzend. Harald Schmidt hat mal gesagt, Satire, die nicht verletzend ist, warum dann Satire? Und ich arbeite mich halt an denen ab, die Macht haben und es gibt nichts Mächtigeres als die Tagesschau, die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau in Deutschland. Sie wird von so vielen Menschen gesehen und ich bin eigentlich eher für ein Tagesschau-Verbot als für ein Social-Media-Verbot für unsere 14-Jährige. Ich glaube, ein Tagesschau-Verbot würde unsere Gesellschaft sehr viel weiterbringen.
Okay, und wie kommt es dazu, dass ein ehemaliger Pro7Sat1 Medienmanager, den du warst, ja, senderverantwortlicher Produzent, Vice-Präsident von was eigentlich genau?
Vice-Präsident ist eine, also bei ProSieben gibt es gefühlt ungefähr 300 Vice-Präsidenten. Mhm. Vice-Präsident hieß früher, als man noch deutsche Namen benutzt hat, Abteilungsleiter. Dann gibt es den Senior-Vice-Präsident. Ein Senior-Vice-Präsident ist ein Bereichsleiter. Ich hatte mal einen Titel, ich war mal Deputy Senior Vice President Content Exchange Management Entertainment. So, das waren 8 Wörter in dem Titel und es bedeutet eigentlich nichts anderes als stellvertretender Leiter von Rudis Resterampe.
Okay. Aber gut, okay, also bevor wir das so, bleiben wir bei Weißpräsident, klingt besser. Ja?
Abteilungsleiter.
Klingt so ein bisschen wie der Chef von der Janze.
Von der Janze, scharf mit Soße.
Ja. Okay, also wie kommt so ein Weißpräsident von Rudis Resterampe, wie kommt er jetzt dazu, da auszusteigen? Weil ich meine, das war, ist natürlich schon, du hast da schon tolle Sachen gemacht, tolle Sendungen, Arabella Kiesbauer hast du schon erwähnt, ja, ein Riesending in den 90er Jahren. Wie kommt so einer dazu, plötzlich sich da in seinem Berliner Keller einzugraben und von dort jetzt gegen den ÖRR und die ultrabösen Wutmenschen, wie du immer sagst, zu funken?
Also das war natürlich ein weiter Weg. Alles fing im Endeffekt an 2007. ProSieben war mein erster Arbeitgeber. Und in meinem Denken, in meinem Kopf war es irgendwie ein ganz normaler Gedanke, dass es auch mein letzter Arbeitgeber sein wird. Dass ich bis zur Rente dann bei ProSieben bleibe. Das war so damals irgendwie, ich war da auch relativ sicherheitsgeprägt und so. Das war für mich kein abschreckender Gedanke. 2007 habe ich eine extrem schwere Erkrankung gehabt. Ich habe das Guillain-Barré-Syndrom gehabt. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Da wendet sich das Immunsystem gegen den eigenen Körper und frisst die Myelinscheiden, also quasi die Ummantelung der Nerven an, die aus der Wirbelsäule kommen. In kürzester Zeit verliert man alle Körperfunktionen, man bleibt komplett, man wird komplett gelähmt. 25% bleiben gelähmt, 75% erholen sich komplett. Ein paar Einzelne sterben auch, es ist aber grundsätzlich keine letale Krankheit. Aber diese Erfahrung hat meine Persönlichkeit komplett verändert.
Ganz ehrlich, an was für fragwürdigen Orten muss man sich aufhalten, um sich sowas zuzuziehen?
Ja, zum Beispiel in diesem Keller.
Ach so.
Diese Krankheit kann jeder jederzeit bekommen. Sie wird ausgelöst durch jedes Virus, durch jedes Bakterium und durch jede Impfung kann sie ausgelöst werden.
Also kann im Prinzip jeder von uns bekommen? Es ist nur extrem selten.
Es ist 1.000 bis 1.500 Menschen in Deutschland jedes Jahr. Mhm. Außer wenn wegen einer Pandemie sehr viel geimpft wird, dann verdoppelt sich diese Zahl.
Uiuiui. Aber das war damals noch nicht der Fall. Warum hat es denn dich erwischt? Du warst doch als Triathlet fit wie ein Turnschuh.
Ja, ich habe mich gerade auf meinen dritten Ironman damals vorbereitet und hatte plötzlich einen Magen-Darm-Infekt. So ganz normal, ganz banal, 2-3 Tage. Und das war der Auslöser. Überraschenderweise habe ich später relativ viele Schicksale gefunden von Leistungssportlern. Ich möchte mich nicht als Leistungssportler bezeichnen. Das ist Annalena Baerbock vorbehalten, die ja vom Leistungssport kommt. Ich mache nur Ironman. Ja, also sie ist eine Leistungssportlerin, ich mache nur Ironman. Aber es gibt scheinbar diese Krankheit öfters mal bei Sportlern. Vielleicht belasten wir unser Immunsystem zu viel. Wenn man einen Arzt danach fragt, würde er sagen, kompletter Blödsinn. Das kann jeder kriegen, jedes Alter. Es gibt Babys, es gibt junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen. Es ist unberechenbar.
Die Ärzte haben dir damals gesagt, das war's. Du wirst nicht mehr gesund.
Nein, die Ärzte, der Arzt, der mich diagnostiziert hat, hat gesagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, Sie werden nicht sterben. Man kann daran sterben, aber es ist wirklich extrem selten. Die schlechte Nachricht ist, Sie haben das Guillain-Barré-Syndrom. Sie werden alle Körperfunktionen verlieren innerhalb kürzester Zeit. Es droht Luftröhrenschnitt, es droht künstliches Koma, es droht eine lange Reha-Phase. Bei Ihnen wird das aber nicht so sein, weil Sie sind ja jung und fit. Man hat mir nicht gesagt, dass mein Leben vorbei ist, aber es kristallisierte sich sehr schnell heraus, dass sie keine Ahnung haben, wohin die Reise gehen wird. Das ist bei Autoimmunerkrankungen relativ normal. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit dem Chefarzt da, dem Professor, ich wusste noch lange, hatte so einen ganz normalen Namen, Schwarz oder so, egal. Und den habe ich gefragt, weil das ist ja immer die allerwichtigste Frage, die dich total beherrscht, wann habe ich mein Leben zurück? Wann kann ich wieder gehen? So. Und er sagte dann, seine Antwort war, ja, also bei Ihnen, da bin ich mir sicher, dass Sie in 4 bis 8 Monaten wieder gehen können. Mit fremder Hilfe. Die fremde Hilfe hat dann noch so dran gehängt. Und ich dachte, what the fuck? Und also Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das Leben sich innerhalb einer Sekunde sehr verändern kann, sehr zum Negativen. Und dass das Leben extrem kurz sein kann, viel kürzer, als ich es mir immer vorgestellt hatte. In dem Moment waren plötzlich all meine Träume, alles, was ich mir für mein Leben vorgestellt hatte, alles obsolet. Und diese Erfahrung hat mich extrem verändert. Sie hat dazu geführt, dass ich ProSieben verlassen habe. Ich habe ein Angebot angenommen, damals von Constantin Entertainment. Über die Constantin Entertainment bin ich ins Ausland gekommen. Ich habe einige andere Länder gesehen. Ich habe in Griechenland, Ungarn, Spanien, Bosnien und Russland gearbeitet. Und diese Auslandsaufenthalte, speziell so war der ein oder andere Schurkenstaat dabei, haben mein Denken verändert, haben die Büchse der Pandora, die Büchse des Zweifels geöffnet und so bin ich in diesem Keller gelandet.
Okay, aber vorher nochmal, 2008 gab es auf Galileo, in der Wissenschaftssendung Galileo, einen Bericht über dich und deine Erkrankung. Ja. Warum? Waren das die alten Kontakte zu ProSieben oder war dein Fall so spektakulär, dass man dem einen eigenen deutschlandweiten Fernsehbericht gewidmet hat?
Beides. Also natürlich hatte ich Kontakte und ich konnte mit den Kollegen in der Kantine darüber reden. Mhm. Und damit Galileo was über dich macht, muss es spektakulär sein, weil sonst interessiert sie das nicht und sie sind auf Quote aus. Und der Bericht hat eine gute Quote gehabt damals.
Und warum jetzt? Weil die Heilung so erstaunlich war oder weil die Erkrankung so erstaunlich war?
Die Heilung, und ich möchte mich wirklich nicht größer machen, als ich bin. Diese Geschichte meiner Heilung ist weltweit einmalig. Also, jeder kann es mal da draußen recherchieren, wie lange Leute gebraucht haben, um Guillain-Barré-Syndrom zu überwinden. Ich war 10 Wochen krankgeschrieben. Dann habe ich wieder gearbeitet. So, das habe ich kein zweites Mal gefunden im Internet. Also das kürzeste war so 4 Monate, aber 10 Wochen habe ich nirgendwo gefunden. Aber ich habe ein Jahr später einen Ironman gemacht, einen Langdistanz-Triathlon, das sind 226 Kilometer Schwimmen, Radfahren, Laufen. Und das in einer persönlichen Bestzeit. 1 Stunde schneller als vor der Krankheit. Also das ist schon speziell und das hat dann auch Galileo interessiert. Die haben mich begleitet bei diesem Ironman.
Da hast du ja auch ein Buch drüber geschrieben. Ich bin dann mal gelähmt vom Ironman zum Pflegefall und zurück.
Jawohl, das heißt inzwischen anders. Ich habe das Buch neu verlegt. Das heißt inzwischen, drölft sich mal klingeln vom Ironman zum Pflegefall und zurück. Keine Ahnung, warum ich diesen Titel gewählt habe im Nachhinein.
Wahrscheinlich Guillain-Barré-Syndrom, weiß es nicht.
Nee, also ich fand das lustig, drölft sich mal klingeln. Aber ich,
nach der Krankenschwester.
Ja, genau. Und drölft sich, das ist, sagt man, ich weiß nicht, ob man das, also in Bayern sagt man das, ich weiß nicht, ob man das woanders auch sagt, aber mit diesem Titel bin ich nicht gut gefahren.
Okay, aber das war doch eine traumatische Erfahrung. Du hattest wirklich Angst, nicht mehr gesund zu werden, keinen Sport mehr machen zu können, nicht mehr arbeiten zu können, ein Pflegefall zu werden. Ich erinnere mich, du hast erzählt, der Arzt hätte von Wunderheilung gesprochen, nachdem du wieder gesund geworden bist. Ja. Und dann dieses persönliche schwere Schicksal als Satirebuch?
Ja, also was ich auch in dem Buch geschrieben habe und was ich in meinem Leben irgendwann erfahren habe, dass das in mir ist, ich trage irgendetwas in mir, was sich über alles lustig machen kann. Selbst über die schlimmsten Schicksalsschläge. Und ich habe sehr, sehr früh meine Eltern verloren. Ich habe diese Krankheit gehabt. Ich habe mehrere Ehen in den Sand gesetzt. Also ich habe nicht nur tolle Sachen erlebt in meinem Leben, aber ich habe irgendwas in mir, ich nenne es mein inneres Schmunzeln, selbst wenn ich am Boden zerstört bin, völlig fertig und nur heule oder heulen könnte, sind 1% in mir, die die ganze Zeit sagen, das ist so lustig, das kann nur dir passieren, Brendel, und das ist so absurd, das musst du dir aufschreiben. Und deswegen sind alle Bücher, auch inzwischen sind es ja 3, selbst wenn es extrem ernste Themen sind, versuche ich immer das Lustige darin zu sehen, immer die Komödie in der Tragödie.
Oliver Brendel, das Schmunzelmonster.
Das Schmunzelmonster, ja, ein bisschen.
Okay, aber nochmal zurück, bevor wir jetzt schon wieder zum Ausstieg gekommen sind aus ProSieben. Wie hat das nämlich ja angefangen? Ja, das ist nämlich ja ganz wild. 1995 hast du dich als Praktikant bei der Sendung Arabella Kiesbauer beworben. Und ein Jahr später hast du die Sendung geleitet.
Zwei oder drei Jahre. Ja, also eigentlich fing es alles an, ich war Talkgast bei Arabella Kiesbauer.
Vielleicht nochmal ganz kurz, was für die Jüngeren oder die sich nicht mehr erinnern, Arabella Kiesbauer war ein Riesending in den 90er Jahren. Ich würde sagen, ihr habt vielleicht sogar das deutsche Privatfernsehen revolutioniert. Um was ging es da ganz kurz?
Also Arabella Kiesbauer war die erste schwarze Moderatorin im deutschen Fernsehen. Vielleicht gab es davor andere, aber Arabella war definitiv der erste schwarze Star im deutschen Fernsehen. Sie kam aus Wien, sie war eine Österreicherin, ihr Vater war Nigerianer, ihre Mutter war Österreicherin und sie hatte um 14 Uhr auf ProSieben am Nachmittag eine tägliche, von Montag bis Freitag, Trash-Talkshow. Also wir haben das gemacht, was die Amerikaner eigentlich erfunden haben. Wir haben die Typen gezeigt, die am Wochenende vier Frauen weghauen und jede Frau rumkriegen. Wir haben Sendungen gemacht wie, ist Selbstbefriedigung schädlich? Ich stehe nur also, auf dicke Frauen.
Alles, was Funk heute macht, ja.
Ja, ganz ehrlich, ich habe Funk ein bisschen verfolgt und ich habe damals ja, damals war ich ja so, oder das, was wir gemacht haben, war so der Untergang des Abendlandes. Und wir wurden bekämpft von Politikern, von Journalisten und richtig ernsthaft bekämpft. Die wollten uns absetzen. Es gab die Schmuddeldiskussion, die ich mal ausgelöst habe mit einem Fehler. Andere Geschichte. Aber das, was Funk heute macht, hätten wir niemals durch den Jugendschutz gebracht. Funk macht Dinge wie Sex mit einem Schäferhund. Der Jugendschutz hätte mich dafür zur Entlassung vorgeschlagen, so ungefähr. Oder Funk hat Sachen gemacht, was man sich am besten rektal einführt. Das war, es war völlig ausgeschlossen, dass wir sowas tun.
Und das war das ist das, was ich mit revolutioniert gemeint habe, Kiesbauer. Also Sie haben, ihr habt doch damals dieses Schmuddel-Talk, dieses tägliche Schmuddel-Talk-Format eingeführt, ja, was, wie gesagt, aus den USA kam und was eben die deutsche Fernsehlandschaft, das Privatfernsehen war neu, ARD und ZDF, die kannten sowas nicht. Und ihr habt das alles eingeführt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, also ich habe da natürlich keine schmeichelhafte Meinung dazu, aber auf jeden Fall war es revolutionär, oder?
Das für stimmt, die deutschen das Verhältnisse. Das stimmt. Vor uns gab es nur Hans Meiser und Ilona Christen, Gott hab sie selig. Und dann kamen wir und wir wollten uns natürlich sehr abheben. So, deswegen hatten wir die jüngste Moderatorin, auch noch eine exotische Moderatorin. Wir hatten auch eine andere Bildsprache. Wir haben nur mit Handkameras gearbeitet. Das heißt, unsere Bildsprache war sehr unruhig und viele ältere Zuschauer haben uns geschrieben, was soll der Scheiß, uns wird schlecht, wenn wir euch zuschauen. Damals war man sowas nicht gewohnt. Heute mit YouTube, schnelle Schnitte, die meisten Schnitte auf YouTube waren für mich früher Bildfehler. Mhm. Aber heute ist das komplett etabliert und stört keinen mehr. Nein, also in dem Sinne waren wir wirklich komplett neu und wir waren extrem erfolgreich. Wir waren viel erfolgreicher, als es ProSieben teilweise in den Kram gepasst hat. Weil wir waren natürlich die Schmuddelkinder. Und dieser Sender hat sich ganz anders definiert. Jung, sexy, Blockbuster, Hochglanz, toll, bla bla. So, und dann kamen die Schmuddelkinder mit ihren seltsamen Themen und auch seltsamen Gästen. Und im Endeffekt hat uns nur der Erfolg am Leben gehalten, über viele Jahre weg.
Okay, du kamst als Talkshow-Gast dazu. Das heißt, du wurdest als vor die Kamera eingeladen als Gast und hast dann die Sendung übernommen. Ja, 2 Jahre später.
Ja, gab es schon ein bisschen eine Pause dazwischen.
Wie geht das?
Ja, also es ging so.
Du musst mal Angst haben, dass ich in meinen Job morgen wege und du immer hier den Job machst.
Ja, junge Freiheit sehe ich hier als meine Zukunft.
Können wir uns warm anziehen.
Ja, aber ich war damals Student. Ich habe ja mal ganz seriös BWL studiert. Ich habe sogar ein Diplom gemacht. Ich bin Diplom-Betriebswirt für Medien- und Kommunikationswirtschaft. Habe keine Sekunde in der BWL gearbeitet, sondern habe mich dann entschieden nach Abschluss meines Studiums. Und ich hatte ein Stipendium für mein Studium. Also ich habe an einer Berufsakademie studiert und da braucht man einen Arbeitgeber. Ich habe Geld verdient während meines Studiums. Und mein Arbeitgeber war Bertelsmann. Also die haben mich da entsandt an die Berufsakademie und da habe ich studiert. Und Bertelsmann wollte auch, dass ich für sie arbeite später. Ich habe tolle Angebote bekommen. Ich hätte Junior-Anzeigenverkäufer werden können bei den Fachzeitschriften Das Sekretariat, Das Büro. Und bin dann aber lieber Praktikant bei Arabella Kiesbauer geworden. So, und weil ich als Student für Geld alles gemacht habe, ich habe extrem früh angefangen, mein eigenes Geld zu verdienen, was ich früher gehasst habe. Das lag daran, dass meine Eltern zwar nicht arm waren, aber und auch nicht geizig waren, aber zumindest zu sich selber waren sie nicht geizig. Aber sie hatten die Philosophie, Geld verdirbt den Charakter, deswegen geben wir unseren Kindern keins. Und ich habe sie als Kind verflucht. Ich habe dann mit 14 selber mein eigenes Geld verdient, erst mit Zeitung austragen, das ganze Typische. Und heute bin ich ihnen sehr dankbar dafür. Also ich habe 0,0 Verständnis für Menschen, die die Verantwortung für sich abgeben und nach anderen schreien, dass die für sie sorgen müssen. Also allein die Vorstellung, dass der Staat für mich sorgt oder für mich bezahlt, ist völlig absurd für mich.
Okay, aber zurück zur Sache.
Ja, zurück zur Sache. Die Sache war, was war das? Ach so, genau. Ich habe für Geld alles gemacht und irgendwann habe ich eine Mitschülerin getroffen. Also wir hatten unser Abitur gemeinsam gemacht in der S-Bahn und man fragt sich halt so, was machst du, was mach ich? Und sie hat für eine Casting-Agentur gearbeitet. und hat gesagt, ja, du redest doch so gern, Oliver. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist. Und ich bin ja eher so ein introvertierter Typ. Und hättest du Lust, mal an der Talkshow teilzunehmen? Ich so, gibt's da Geld? Ja, ja, da gibt's 300 Mark. Das gab es damals wirklich. Ja, klar mache ich das, bin ich sofort dabei. So, und dann habe ich einen Anruf bekommen von einer anderen Casting-Redakteurin. Die stellte sich vor als Michelle. Und die war am Telefon so gut drauf und jovial, dass ich kurz dachte, wir kennen uns vielleicht schon ganz lange, und ich forschte in meinem Gehirn. Hallo Oliver, hi, wie geht's dir? Was machst du so? Ich so, ja, ja, also ich bin Michelle von der Casting-Agentur so und so, und wir hätten ein super Angebot für dich. Es gibt eine Sendung bei Arabella Kiesbauer, für die wärst du perfekt. Die Rolle ist dir wie auf den Leib geschnitten.
Geboren.
Ja, so. Und ich so, oh, super. Ja, was ist es denn? Ja, also wir suchen einen Mann, der von sich sagt, ich mache jede Frau im Bett glücklich. Ich kann eine Orgasmusgarantie vergeben.
Mhm.
So, ich war damals 23. Also ich hätte mich nicht als Liebhaber haben wollen in diesem Alter. In dem Alter war ich noch froh, wenn ich überhaupt mich zurechtgefunden habe, so ungefähr. Und ich habe keine Ahnung, wie sie auf diesen Bolzen kam. Ich habe dann auch ein bisschen gebraucht für meine Antwort und habe dann gesagt, Mensch, Michelle, das ist ein super Angebot, das mache ich sehr, sehr gerne. Aber ich gehe davon aus, dass ich dann eine neue Existenz bekomme, eine plastische Gesichtsoperation, eine Zukunft auf einer weit entfernten Insel und dafür 1,5 Millionen Mark. Weil wenn ich diesen Blödsinn im nationalen Fernsehen erzähle, kann ich mich nirgendwo mehr blicken lassen. So, dann war Michelle nicht mehr so gut drauf, wurde etwas...
ihr habt euch schnell entfreundet.
Ja, sie wurde dann ein bisschen wortgar. So, wieso, du bist doch so ein Typ. Ich sag, Michelle, ganz ehrlich, wir haben uns noch nie in unserem Leben getroffen. Keine Ahnung, was redest du? Naja, und so, ja, dann, wir rufen dich vielleicht an, ruf du uns nicht an. Sie haben dann nochmal angerufen, sie haben scheinbar nicht genügend Blöde gefunden. Und ich durfte dann meine Position vertreten, und schon damals war meine Position, Kommunikation ist alles, und Männer wollen, glaube ich, sehr, sehr gerne gute Liebhaber sein für die Frauen, die sie lieben und mögen, aber sie brauchen wirklich Hinweise. Sie müssen quasi von der Frau geschult werden.
Ja, und mit so einer lieben Position bist du dann bei Arabella Kiesbauer in der Sendung eingeladen worden?
Ja, bin ich eingeladen worden.
Da waren die sehr verzweifelt, oder wie?
Sie waren wirklich verzweifelt, weil ich kam auch in der Sendung so gut wie gar nicht dran. Mhm. Und ich war der einzige Gast, der keine Bauchbinde hatte. Also immer, wenn man ja close ist, bekommt man eine Bauchbinde, da steht dann drin, Oliver 23, dumm wie drei Reihen Salat oder irgend sowas. Und ich war der Einzige, der so kurz nur ein Bild, weil er keine Bauchbinde hatte. Und später, wie ich die Sendung selber produziert habe, habe ich gelernt, dass es gibt eigentlich nie einen Gast, der nie keine Bauchbinde bekommt. Also ich war völlig redundant und komplett langweilig für die Sendung.
Okay, aber du hast eine ganz wichtige Person mit deinem Auftritt überzeugt.
Überhaupt nicht.
Arabella, dich selbst?
Ja, mich selbst, das stimmt. Ich habe danach gedacht, das ist ein geiler Job, das will ich machen. Also ein Volontär hat mich redaktionell vorbereitet, mit dem bin ich einmal ausgegangen, was trinken, wir haben uns super verstanden. Markus Schlich, Grüße gehen raus, falls er noch lebt und das sieht. Und bei dem habe ich dann Telefonterror gemacht. Danach habe ich gesagt, Markus, ich will das machen, was du machst. Ich will diesen Job machen, ich finde das super. Und er hat mir quasi ein Praktikum dann
besorgt. Okay, warum war das so toll, nachdem du ja erstmal gesagt hast, seid ihr noch ganz knusper?
Ich hatte die Vorstellung, und eigentlich war es auch so am Anfang meiner Karriere, dass ich da mit meinen Ideen 1 bis 2 Millionen Menschen erreichen kann, dass ich quasi eine Stunde Fernsehen inhaltlich gestalten kann. Und das fand ich mega aufregend. Das fand ich 1000-mal geiler, als Anzeigen zu verkaufen für eine Fachzeitschrift über Büromaterial. Und das war auch das war ein einziger Rausch die ersten Jahre. Ich glaube, ich bin da deswegen auch so schnell aufgestiegen, weil ich das wirklich geliebt habe zu machen und weil ich mich da voll reingeworfen habe. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich arbeite. Für mich war das alles ein Riesenspaß, ein Riesenabenteuer. Und so coole Redaktionen oder so eine coole inhaltliche Arbeit, wie wir damals machen durften, ich glaube nicht, dass es das heute noch gibt, weder beim Privatfernsehen noch irgendwo anders.
Und wie kommt man da so einfach rein, wenn man sagt, ich möchte jetzt da bei euch anfangen, hallo, ich bin der Olli, ich möchte bei euch anfangen, und dann sagen die, jawohl.
Also ich bin da im Endeffekt reingekommen, weil ich diesen Volontär, der schon drin war, bearbeitet habe die ganze Zeit.
Vitamin
und,
D.
Ja, und der ist dann zu seinem CVD, also wir haben immer, wir hatten drei Teams und jedes Team wurde von einem CVD geleitet und darüber gab es noch einen Redaktionsleiter. Und der hat diesen CVD bearbeitet, hat gesagt, du, das ist ein super Typ und bitte nimm den als Praktikanten, weil sonst ruft er mich immer weiter an. Und das nervt. Und ich wollte ja eigentlich gleich Volontär werden. Das wollte man aber nicht. Und ich meine, Praktikant, da wurden unzählige Praktikanten durchgeschleust. Also das war jetzt
gut, und wie sticht man dann alle anderen aus, um schließlich die Sendung zu leiten?
Durch Enthusiasmus. Also wenn ich etwas habe, dann ist es Euphorie und Enthusiasmus. Und das hat irgendjemand überzeugt.
Ihr habt dann andere erfolgreiche Formate im Kielwasser von Kiesbauer gemacht, wie Andreas Türk, Nicole am Nachmittag, Talk to Talk mit Sonja Kraus. Alles große Dinger damals. Du hast es mal mit den Worten umschrieben, Irrsinn, Krawall und falsche Tatsachen.
Ja, falsche Tatsachen, also eigentlich, das waren ja nicht mal Tatsachen. Das war einfach nur der alltägliche Wahnsinn der deutschen Gesellschaft, die wir abgebildet haben. Und natürlich haben wir die Spitzen gesucht und nicht die Breite, sondern die Leute wollen im Fernsehen nicht das sehen, was sie so täglich erleben. Sie wollen schon ein bisschen spicige Sachen. Und das wurde uns auch oft vorgeworfen. Es wurde uns immer wieder vorgeworfen, wir bilden nicht die Realität ab. Wir zeigen damals, und das ist so lustig, weil das hat sich so gedreht. Damals hat man uns vorgeworfen, wir würden zu viele Homosexuelle zeigen. Und wir würden damit die Kinder verderben. Wir würden zu viele Transsexuelle zeigen. Sowas gibt es eigentlich gar nicht so oft. Und bei uns sind die ständig. Natürlich haben wir auch Sexarbeiterinnen gezeigt. Das muss man sich heute mal vorstellen. Also heute kommst du eher in Verruf, wenn du nicht divers genug bist und wenn du zu wenig Homosexuelle zeigst etc. Bei uns waren die immer schon. Eigentlich war ich, ohne es zu wissen, damals Vogue. Heute sehe ich das als Faschismus für Faule.
Mhm. Wokeness. Und damals ist dann auch die CSU-Politikerin Barbara Stamm auf die Barrikaden gegen dich gegangen.
Gott hab sie selig.
Heute auch nicht mehr vorstellbar, heute genau andersrum. Heute würde auch die CSU nicht davon genug bekommen können, von Diversity. Du hast mal gesagt, das war der Wilde Westen, Privatfernsehen damals, ganz anders als heute.
Heute, also ich bin ja jetzt raus im Endeffekt aus den Mainstream-Medien seit 2019. Aber heute ist, glaube ich, auch selbst im Trash-TV, selbst im Unterhaltungsfernsehen, ist alles politisch. Also wir haben bei ProSieben Joko und Klaas, der eine ist gelernter Friseur, der andere ist ein abgebrochener Werbekaufmann, die ja sich als ideologische Vordenker dieses Landes sehen und unglaublich viel Politik in ihre Formate reinbringen. Wir haben aber auch, es gibt Produktionsfirmen, die rufen dich an und sagen, wir suchen einen Realisator, wir suchen jemanden, der für uns arbeitet. Was für ein Auto fährst du denn? Und dann sagst du, Diesel? Ah, okay, dann, okay, wir melden uns. So, dann rufen sie eine Woche später wieder an und sagen, wir haben uns für die Kollegin entschieden, die ein E-Auto fährt. Und das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist persönliche Erfahrung, weil wir sind ein nachhaltiges Unternehmen. Mhm. Sehr große Produktionsfirma in Deutschland. Ich möchte keine Namen nennen.
Okay.
Früher hieß sie mal Grundy. Heute heißt sie anders.
Okay, jetzt muss jeder googeln oder du ersparst uns das Googeln?
Nein, das soll jeder googeln. Okay. Die Insider wissen das sowieso.
Wie hat sich denn das dann für dich verändert? Weil du sagst, du bist dann irgendwann an eine kreative Grenze gestoßen.
Ich habe irgendwann die typische Krise bekommen, die die meisten Menschen in meinem Job bekommen, die solche Inhalte verantworten. Mhm. Irgendwann hast du so eine Sinnkrise. Irgendwann denkst du dir, was hinterlasse ich überhaupt? Was mache ich überhaupt? Und was kann ich überhaupt? Und dieses Ganze, es gab dann so einen Schlüsselmoment, da war ich schon bei der Constantin Entertainment und ich war kurzzeitig mal verantwortlich für Frauentausch. Ich habe mich da extrem wenig um die Inhalte gekümmert, muss ich gestehen, weil da war eine Producerin, die, mit der kam ich sowieso nicht klar, aber das lief alles, da habe ich die machen lassen, habe mich kaum gekümmert. Dann kam ich eines Morgens in die Firma und dann sagte ein Produktionsleiter, den ich extrem mochte, sagte, oh, hast du gestern einen Frauentausch gesehen? Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht. Ich verantworte das nur, ich gucke das nicht. Ja, guck, muss ich dir zeigen. So, und dann zeigte er mir eine Szene. Wir haben bei Frauentausch ja immer die Frauen dann am Ende gerne auf irgendeinem Parkplatz zusammengeführt an der Raststätte und dann haben die sich nochmal kurz ausgetauscht. In diesem Fall traf eine sehr korpulente deutsche Dame auf eine sehr noch korpulentere afrikanische Dame. So. Und aus irgendeinem Grund hatten wir der deutschen Dame einen Blumenstrauß in die Hand gedrückt. Keine Ahnung warum. Ich habe mich, wie gesagt, um die Inhalte nicht so gekümmert, wie ich es vielleicht hätte tun müssen. Und das Gespräch fing an, dass die deutsche Dame sagte, ja, ich soll dir diese Blumen geben, aber eins muss ich dir sagen, du bist die größte Schlampe und dein Mann, der Wolfgang, hat was viel Besseres verdient. Und es endete damit, dass sie sich gegenseitig diesen Blumenstrauß drüber schlugen, über die Schädel, bis nur noch so Grünzeug da war. Und die afrikanische Dame dann wegging. Also die Klügere gab nach, das war in dem Sinne die afrikanische Dame, die auch natürlich nicht so gut Deutsch sprach wie die deutsche Dame und die nur sagte, das ist mir jetzt alles, du blöd, drehte sich um und ging. So, wir drehen das mit drei Kameras. Wir haben Schuss, Gegenschuss und Totale. Das heißt, wir haben eine Kamera auf dem Gesicht der Deutschen, wir haben eine Totale, wo beide zu sehen sind und wir haben einen Schuss auf eigentlich das Gesicht der Afrikanerin. Jetzt geht sie weg. Also können wir ihr nur hinterher filmen und sie in ihrer ganzen Pracht zeigen. Und während sie ging, schrie ihr die deutsche Frau hinterher, und ich muss es hier leider offen sagen, um die Situation bildlich zu beschreiben, geh doch und lass dich in den Arsch.
Okay, alles klar.
So. Weiter. Und sie hat das Wort ausgesprochen. Und ich habe das angeschaut, mein Kollege hat sich totgelacht, die Quote war hervorragend für RTL 2 und ich war fassungslos. Ich dachte mir, mein Name stand dann da drin. Mhm. Also kurz darauf war die Sendung zu Ende und dann steht dann so bla 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 bla, Executive Producer Oliver Brendel. Und dann dachte ich mir so, nee, wie nee? Also nee, dafür möchte ich nicht stehen. Und ich dachte mir auch, und ich weiß, warum diese Frau das sagt. Ich weiß, wie wir produziert haben. Wir haben diese Menschen manipuliert bis zum Anschlag. Wir haben die aufgeklärt, die kannten sich überhaupt nicht. Warum sollte zwei Menschen, die sich gar nicht kennen, so eine Animosität entwickeln, dass sie solche Sachen sich an den Kopf werfen? Das lag an uns, keine Frage.
Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben denen Gott weiß was erzählt. Also die sind 10 Tage getrennt von ihren Familien, von ihrem normalen Leben. Sie werden in ein anderes Leben geschmissen, sind in ein bisschen einer unsicheren Situation. Das ist so ein bisschen fremd. Der einzige Anker, den du hast, sind die Leute von der Produktionsfirma, die dir auch ständig um dich herum wuseln und die dich immer in allem bestärken. Und denen, die erzählen dir dann, hey, was gerade bei dir zu Hause abgeht, ey, die führt sich so auf und die macht deinen Mann ständig an und die sagt, dein ganzer Haushalt ist total beschissen und so weiter und so fort. Und dasselbe machst du andersrum. Und Frauentausch war deswegen extrem, weil diese Leute kamen meistens aus einem Milieu, wo sie Sozialhilfe bekommen haben. Damals Hartz IV, dann später Bürgergeld, jetzt heißt es ja, glaube ich, Grundsicherung. Und sie haben 150 Euro pro Drehtag bekommen. So, das sind, sie hatten 10 Drehtage, das sind 1500 Euro. Das war für diese Leute viel Geld. Was sie nicht wussten, was wir aber wussten, dass ihre Sachbearbeiter in den bei der Agentur für Arbeit inzwischen Social Media Kanäle ihrer Klienten verfolgen und immer genau schauen, ob sie sowas machen, ob sie irgendwo Honorar bekommen und ihnen das Geld später wieder wegnehmen. So, und ich hatte irgendwann mal die Aufgabe, alle ehemalige Protagonisten von Frauentausch durchtelefonieren zu lassen, um sie zu fragen, ob sie nochmal teilnehmen wollen. Und nicht einer wollte. Und sie haben schreckliche Schimpftiraden losgelassen am Telefon. Also, da haben wir nichts Gutes getan.
Da hast du einfach gemerkt, was du mit diesen Leuten machst. Oder was ihr mit diesen Leuten macht.
Ja.
An dieser Reaktion.
Ja, ich wusste ja immer, dass es eine gewisse moralische Flexibilität braucht, um im Privatfernsehen und im Trash-TV erfolgreich zu sein. Aber irgendwann hatte ich da einfach keinen Bock mehr drauf und es fühlte sich frustrierend und deprimierend an. Und ich habe mich geschämt. Und ich bin damals auch nach dieser Sendung mit diesen zwei korpulenten Damen zu meinem Chef gegangen und habe ihm gesagt, du pass auf, nimm mich aus Frauentausch raus, ich trage da eh nicht viel bei, gibt das irgendjemand anderen. Und das war es dann auch.
Aber was sind es dann eigentlich für Leute? Weil ich meine, im Fernsehen, in den Medien, da geben sich die Leute ja immer unheimlich weltoffen, progressiv, empfindsam, mitmenschlich. Alles Lüge?
Alles Lüge, definitiv. Ja, also man kann nie immer alles in einen Topf werfen. Aber wenn im Reality-TV die Menschen dort sind niemals deine Freunde. Du bist für sie nur eine Figur. Du bist ein Charakter, eine Rolle. Wenn sie das Dschungelcamp produzieren, überlegen sie sich vorher ganz genau, wen machen wir groß, wen halten wir klein, wen geben wir welche Rolle etc. Das ist im Endeffekt, es ist wie ein Schachspiel. Also sie meinen es auf keinen Fall gut mit dir. Sie können dich schneiden, wie sie wollen. Sie können dich mit einer speziellen Musik unterlegen. Also es ging uns ausschließlich um Quote. Und der Druck ist enorm. Also im Gegensatz zum öffentlich-rechtlichen Fernsehen, solche Fehler, wie man beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen machen darf und trotzdem nichts verliert, außer dass man irgendwie aus New York abberufen wird. Aber trotzdem.
Wie jetzt beim ZDF-KI-Skandal.
Absolut. Es wurde ja betont jetzt in dieser internen ZDF-Sitzung, die schon wieder durchgestochen worden ist an ein alternatives Medium, weil andere Medien machen ja keinen Journalismus mehr. Es wurde ja betont, dass die Kollegin nicht fallen gelassen wird, die das getan hat. Das ist natürlich schön und gut. So läuft das nicht im Privatfernsehen. Also im Privatfernsehen wirst du sehr schnell fallen gelassen, wenn du keinen Erfolg hast und speziell, wenn du irgendwie das Ansehen des Senders schädigst. Das sind aktiennotierte Unternehmen. Da gibt es jetzt diese Samthandschuhe nicht.
Wie plausibel ist denn dann deren woke Wendung? Also ich meine, heute haben die ja alle, vertreten ja alle dieses woke Programm als die Werte ihres Hauses. Und die werden ja auch im Programm vertreten, ja, entsprechende Drehbücher und werden ja geschrieben. Alles, auch das alles nur Fassade?
Es ist definitiv immer alles darauf ausgerichtet, Quote zu machen. Es ist immer alles darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen. Und es scheint, und ich kann es nicht nachvollziehen, weil dieses Go Woke, Go Broke, was wir immer aus Amerika hören, das wird hier auch immer stärker werden. Aber es gibt scheinbar die Meinung, die Überzeugung, dass der Werbemarkt, dass der Zuschauer das möchte. Sonst würden sie es nicht machen. Ich bin sehr gespannt. ProSieben.1 ist gerade von Mediaset übernommen worden, also von Berlusconi. Und ich glaube, Berlusconi hat mit diesem Zeug nicht so viel am Hut. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich hätte mir eigentlich vorgestellt, dass Joko und Klaas dann sagen, nein, das Berlusconi lässt sich mit unserer Haltung nicht vereinen. Aber der ehemalige Friseur und der abgebrochene Werbekaufmann sind dann scheinbar doch haltungsflexibel. Also, haben erstmal ihren Vertrag verlängert.
Ja, so ist es. Was wäre denn eigentlich, wenn vielleicht ja mal in Zukunft die AfD die Macht übernimmt? Kippen die dann auch reihenweise, also vielleicht nicht Joko und Klaas, aber der Rest, kippen die dann um oder leisten die dann Widerstand, so wie die das ja jetzt versprechen, unsere Demokratie zu verteidigen?
Also meine Erfahrung ist, dass es immer wohlfeil ist, gratis mutig die Fresse aufzureißen, wenn du nichts zu verlieren hast. Wenn die AfD an die Macht käme, wir sollten uns auch nicht wünschen, dass sie an die uneingeschränkte Macht kommen. Ja. Ich glaube, das ist für eine Demokratie nicht das Beste, wobei es in Ungarn eigentlich ganz gut funktioniert, wo Fidesz noch, ich glaube, 54% haben sie gemacht.
Manche sagen so, manche sagen so.
Ich weiß. Lustigerweise, die Ungarn, die ich treffe und kenne, und das sind durchaus Leute, die sich sehr beschäftigen mit Politik, sind eher alles Orban-Fans. Und er gewinnt immer mehr Fans, weil er halt ähnlich wie Donald Trump Ungarn an erste Stelle stellt. Wir werden sehen. Jetzt im April sind die Wahlen. Ich glaube, der genaue Termin steht noch nicht fest, weil ich habe mir überlegt, mit dem Senden, mit meinem Kanal dahin zu fahren.
Okay, also Stichwort Ungarn. Ungarn, Russland, deine Reisen nach Russland vor allem und auch nach Ungarn, die haben dann, da waren wir vorhin stehen geblieben, viel für dich verändert und dazu geführt, dass das Schlafschaf Brendel, wie du vorhin gesagt hast, aufgewacht ist. Und aus der Larve entschlüpfte der sich aus die Flügel breitende Schmetterling des Medienfuzzi.
Richtig? Genau, der jetzt in einem feuchten Keller sitzt. Also ich glaube, und ich muss das immer wieder betonen, ich war definitiv nicht so der Rebell, der immer gegen alles aufbegehrt hat. Ich war eher so Everybody's Darling. Wirklich ein Mainstream-Typ, wie man ihn sich nur malen kann. So, 2016 bin ich das erste Mal nach Russland gefahren, im Dezember 2016. Grund war, ich hatte mich in eine Russin verliebt, die jetzt auch meine dritte Ehefrau ist, und ich wollte einfach ihre Familie kennenlernen. So, dann sind wir nach St. Petersburg geflogen. Ich habe in München ist auch nochmal anders als Berlin, was Haltung zum Osten betrifft und speziell zu Russen. Ich habe in München halt dann meinen Freunden und Bekannten erzählt, ich gehe nach Russland, ich fliege nach Russland. Und die Antwort war sehr oft, oh, hoffentlich kommst du wieder. Und dann hat man so,
naja, verschwindet es nicht in Sibirien.
Ja, oder, ja. Das, ich meine, München muss man oder Bayern muss man sich nochmal anders vorstellen. Wir sind ja damals nicht von Russen besetzt worden, sondern von Amerikanern. Wir sind sehr, sehr amerikanisch sozialisiert. Es gibt in Bayern habe ich niemals, ja, okay, ganz Bayern weiß ich nicht, aber in München habe ich niemals eine Schule erlebt, wo man Russisch als Wahlfach nehmen konnte. Es gibt alle Sprachen, aber Russisch definitiv nirgendwo. So, also ich glaube, in Bayern ist es noch viel stärker sozialisiert und verinnerlicht, dass der Russe halt der Erbfeind ist und alles schlimm, alles böse, alles kalt, alles ganz furchtbar. So, mit diesem Klischee im Kopf bin ich da hingefahren und habe innerhalb von 4 Stunden einen Kulturschock bekommen, aber nicht mit Russland, sondern mit meinem Land, weil ich hatte das Gefühl, nichts von dem, was mir mein Leben lang erzählt worden ist über Russland, hat auch nur das Geringste mit der russischen Realität zu tun. Und je länger ich dort war, je mehr ich mich mit diesen Menschen unterhalten habe, je mehr ich ihr Fernsehen gesehen habe, auch für das ich jetzt nicht werben möchte, das ist genauso Propaganda wie hier, aber sie machen doch einige Dinge. Ich hab dort, das ist ganz gefährlich, Wladimir Putin gibt ein- oder zweimal im Jahr eine Live-Pressekonferenz. Mhm. So der heiße Draht oder so wird die genannt. Und die kam zufälligerweise an dem Abend, wo ich in St. Petersburg angekommen bin. Und meine spätere Frau hat mir übersetzt, was da so geredet wurde. Und ich habe dann eine Stunde später bei Bild online gelesen, was sie aus dieser Pressekonferenz gemacht haben. Und das waren einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe mir diese vier Stunden Pressekonferenz angeschaut. Die war auf Russisch, ich habe nicht alles verstanden, aber sie hat mir viel übersetzt. Und die Bild hat daraus dann gemacht, Propaganda-Veranstaltung des Russendiktators. Er sprach nur über wilde Hunde und verweigerte eine Frage zu Stalin. So, und ich hatte es gesehen und es stimmte einfach hinten und vorne nicht, beziehungsweise es war so dermaßen böswillig geframed, dass ich mir dachte, warum? Warum machen sie das? Wozu? Naja, und das öffnete bei mir so die Büchse der Pandora, die Büchse des Zweifels, und ich glaube, jeder hat so seinen Moment. Ich habe sehr viele Menschen getroffen, bei denen eben die Pandemie dieser Moment war, wo sie auf einmal alles in Zweifel gestellt haben.
Du hast mal zusammengefasst mit dem Satz, wenn sie uns hier belügen, also in deinem Fall in der Sache, wie sie Russland darstellen, wo dann noch?
Ja, und inzwischen ist es leider so ausgeprägt bei mir, dass ich jetzt erstmal gar nichts mehr glaube. Also es gelingt mir einfach nicht. Wenn ich irgendwo irgendwas lese, kann ich es erstmal nicht glauben. Und ich muss dann noch andere Sachen angucken und darüber nachdenken und erst ein Gefühl entwickeln, bevor ich wirklich denke, okay, das wird so halbwegs stimmen. Aber inzwischen habe ich wirklich das Gefühl, sie belügen uns mehr oder weniger über alles, wobei es in den seltensten Fällen ein aktives Belügen ist. Ich glaube eher, es ist einfach unfassbare Unbildung. Also unsere größten Russland-Experten, es gibt da eine Florence Gaub, es gibt da einen Herrn Jäger, das sind alles komplette Hayupais. Die waren nie in Russland, die sprechen kein Russisch. Also uns werden Menschen als Experten verkauft, die sind ungebildeter, was dieses Thema betrifft, als Erna Kasubke vom Späti an der Warschauer Straße. Es ist lächerlich. Also dann wird eine, wie heißt sie, Weißband, Vorname?
Marina.
Marina Weißband. Marina Weißband ist die große Ukraine-Expertin Deutschlands. Die sitzt gefühlt in allen Talkshows. Ich habe die mal gezählt für meinen Kanal. Da war sie innerhalb von 3 Monaten in 11 Talkshows in Deutschland. Überall ist sie und haut da ein Ding nach dem anderen raus. Und dann googelt man, die Dame hat mit 6 Jahren die Ukraine verlassen. Wie kann dann so eine Frau unsere große Ukraine-Expertin sein? Sie ist keine Expertin. Sie ist nur jemand, der das sagt, was ihnen halt gefällt. Und das Expertentum, speziell im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist eine Schande. Das ist ein Witz. Da ist dann Massala. Massala ist der große Militärexperte. Der hat mit Militär so viel zu tun. Der ist irgendwo Professor, aber der hat noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt. Nicht, dass ich das toll fände oder dass man das muss, aber ein Militärexperte ist für mich jemand, der sein Leben beim Militär verbracht hat und am besten schon mal irgendwo gewesen ist, wo es brenzlig war. Massala. Und es gibt ja tausendfach Mohib Latif, ist unser großer Klimaexperte. Professor, Doktor, weiß der Geier was. Mohib Latif ist der große Klimaexperte. Der Typ, wenn man sein Leben verfolgt, sagt jeden Monat was anderes. Ja, also Deutschland warten jetzt nur noch 20 Jahre lang eiskalte Winter. Später sagt er dann, nein, also das hat er nie gesagt. Das wisst ihr, die Erde brennt, das weiß man schon seit 100 Jahren. Also deswegen habe ich solche Probleme, Sachen zu glauben, weil ich diese Leute nicht ernst nehme. Das sind, und auch Inside Tagesschau, Herr Teske hat das ja ganz gut beschrieben und ich habe das ja auch selber ein bisschen erlebt, diese Menschen, die da als Experten verkauft werden, das sind die Schlechtesten der Schlechten, aber die haben halt immer Zeit. Die können halt, die rufst du an und dann ja, kommen die. So.
So argumentiert der Teske, die Guten haben keine Zeit und deswegen bleiben die Schlechten übrig und werden dann eingeladen.
Absolut. Also
so argumentiert er.
Und das ist natürlich auch so, gute Leute, gute Experten, die arbeiten halt auch sehr viel. Die sind halt deswegen Experten, weil sie sich viel mit den Themen beschäftigen.
Okay, aber, also und das ist jetzt quasi die Idee gewesen für die Sendung Medienfuzzi, Medien zu bespiegeln.
Ich muss ehrlich gestehen, dass der Medienfuzzi weder meine Idee gewesen ist, noch wollte ich das machen. Sondern der Medienfuzzi ist wie so viele Sachen in meinem Leben aus einer relativ verzweifelten Situation geboren. Weil, das möchte ich dem Zuschauer nicht vorenthalten, ich habe in meinem Leben viele Entscheidungen getroffen, ich habe in meinem Leben alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen, aus dem Gefühl. Ich bin kein Kopfmensch, das hat Vor- und Nachteile, aber ich kann das gar nicht anders. So, und ich habe 2021 das Angebot bekommen, für Russia Today zu arbeiten. Russia Today wollte damals einen Fernsehsender gründen in Deutschland und ich wurde dort eingestellt, mehr oder weniger als Head of Entertainment. Der Titel lautete anders, aber inhaltlich war vollkommen klar.
Da gab es Entertainment bei Russia Today?
Eben noch nicht. Mhm. Ich sollte das machen. Okay. Wobei Entertainment da jetzt nicht so, ich hatte sogar einen russischen Comedian, der, es war ein Russisch-Deutscher und der hat dann immer irgendwelche Rollen gespielt. Das war pure Comedy im Endeffekt. Aber Entertainment war zum Beispiel auch, ich bin durch Russland gefahren und habe 30 Auswanderer interviewt. Warum habt ihr euch entschieden, in Russland zu leben und zum Beispiel nicht mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz? Mhm. Und da war zum Beispiel eine deutsche lesbische Dame dabei. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Also sie lebte in Russland auf einem Dorf. Also das war 2 Stunden weg von Moskau, Perislyaka, Larivilla, ich weiß den Namen nicht mehr. Und da habe ich sie auch gefragt, aber warum? Unser Klischee ist hier, Russland ist extrem homophob und Menschen, die dieses Leben leben wollen, haben ein schlechtes Leben. Dann hat sie gesagt, das ist vollkommener Blödsinn. Mhm. Sie kann hier freier leben, als sie in Deutschland jemals gelebt hat. Weil der Russe die Mentalität hat, tu, was du möchtest, solange es in deinem Schlafzimmer passiert. Wir möchten halt nur, dass gewisse Dinge nicht an Kinder herangetragen werden. Und die konnte damit gut leben. Es gibt dort Grindr. Grindr ist das homosexuelle Tinder. Also all das, was man mir erzählt hatte, auch über dieses Thema.
Warum konnte sie besser sie kann in Russland leben, aber warum besser als homosexuelle Frau? Besser als in Deutschland?
Sie hatte das Gefühl, dass sie in Deutschland mehr Feindseligkeit erlebt hat, aufgrund ihrer sexuellen Gesinnung. Und in Russland gibt es das nicht. Die Russen sind freundlich und solange du ein Mensch bist, der ihnen gefällt, solange du freundlich bist und zuvorkommst und mit ihnen trinkst oder feierst, ist alles gut. So, wenn du jetzt anfängst, auf der Straße mit der Fahne rumzuwedeln und deiner Partnerin die Zunge in den Hals zu stecken bis zum Anschlag oder die Idee hast, mit einem Dildo wedelnd durch die Straße zu ziehen, halbnackt, dann hat der Russe ein riesengroßes Problem. Aber da ist der Russe nicht speziell. Versucht das mal in Afrika, Asien oder Arabien. Es gibt halt unterschiedliche Kulturen mit unterschiedlichen Mentalitäten. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Mentalität jetzt besser oder schlechter ist. Aber es ist nicht so, dass sie ein Problem damit haben, dass die Leute so leben, aber sie wollen, dass sie das privat leben.
Mhm. Gut, also man hört von teilweise üblen Verbrechen gegen Homosexuelle in Russland, aber das sind dann Ausnahmen? Oder?
Die wird es mit Sicherheit geben. Russland ist ein riesengroßes Land mit 150 Millionen Einwohnern. Und ich möchte nicht sagen, dass es dann nicht den einen oder anderen Vollidioten gibt. Die gibt es immer. Aber ich glaube ganz ernsthaft, dass du in Moskau als Schwuler oder als Lesbe, speziell als Schwuler, sehr viel freier leben kannst als im Wedding oder in Neukölln. Also obwohl, du kannst jetzt in Moskau auch nicht irgendwie mit Hotpants und Nabel bauchfrei rumlaufen. Aber wenn du in Neukölln oder im Wedding deinen Partner auf der Straße küsst, ich würde es nicht riskieren.
So, wie führt jetzt der Weg zum Medienfuzzi? Ja, von Russia Today.
Also, ich habe dann bei Russia Today gearbeitet. Insgesamt waren es 8 Monate, dann brach der Krieg aus. So. Und es war, was sofort klar war, also dass für Entertainment kein Platz mehr sein wird in Zeiten des Krieges. Wenn, dann wird es maximal sehr ernste nachrichtliche Berichterstattung geben. Es wurde dann ja sowieso alles schnell verboten. Also ich war da quasi mehr oder weniger sofort raus. Und wurde aber, ich wurde trotzdem wirklich gut behandelt. Aber es war einfach klar, da gab es jetzt nicht mehr viel zu machen. So, und dann musste ich sehen, was ich so tue. Und ich hatte hier in Berlin schon für Produktionsfirmen gearbeitet. Also ich hatte hier so 2 Geschäftsführer, für die ich als Berater mal gearbeitet hatte. Und einer, wir mochten uns sehr und haben politisch immer uns unterhalten. Und er musste sehr lachen, wie ich Dinge dann so erzählt habe. Und er sagt, mach doch einen YouTube-Kanal. Und ich gebe dir da auch eine Anschubfinanzierung und du kannst meine Leute, meine Technik benutzen. Und ich dachte nicht, dass ich gut vor der Kamera bin. Also wirklich nicht. Ich meine, sonst hätte ich das schon längst vielleicht mal, ich hatte diesen Zug nicht, vor die Kamera zu gehen. Sonst hätte ich das schon mal versucht. Also ich saß ja an der Quelle. Es wäre ein leichtes gewesen zu fragen, ob ich mal bei einem Casting mitmachen darf oder so. Auf diesen Gedanken wäre ich nie gekommen. Also für uns Produzenten war es auch ein bisschen verpönt, wenn da Kollegen waren, die gesagt haben, sie wollen vor die Kamera, sie wollen auch berühmt werden. Das ist eher etwas, was belächelt wird. So, also auf diese Idee wäre ich nie gekommen. Und er hat mich da aber so ein bisschen an der Ehre gepackt. Und meine ersten Sendungen sind ja heute noch auf YouTube online. Das kann man ja sehen, wie schrecklich das am Anfang war. Aber ich habe dann gemerkt, dass das mir Spaß macht. Und speziell habe ich inhaltlich die totale Freiheit. Ich habe niemanden, der mir reinspricht. Deswegen kann ich da quasi jeden Blödsinn machen, solange der Algorithmus zulässt. Und ich denke, wir sind auch immer besser geworden. Und das ist absolut mein Ding. Also ich mache 3 Sendungen, momentan mache ich 3 Sendungen die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag. Irgendwann haben wir auch Livestreams begonnen. Irgendwann haben wir begonnen, ganz viele Plattformen zu bespielen. Und inzwischen erreiche ich über alle Plattformen wöchentlich im Schnitt 6,5 Millionen Aufrufe.
Okay, du schlüpfst da vor der Kamera in die Rolle des Medienfuzzi und bietest dann die Show da. Wer ist der Medienfuzzi?
Also der Medienfuzzi, ich hatte schon ganz lange im Kopf diesen Titel, dieses Wort Medienfuzzi. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, das so heißen sollte, der Medienfuzzi.
Das ist jetzt dann auch noch gelungen.
Ja, ja, stimmt.
Kommen wir noch drauf, weiter.
Ja, stimmt, ja. Und wobei das ist mehr so gegen Vogue, aber ja, heißt auch Medienfuzzi. Ganz am Anfang hatte ich bei ProSieben mal die Idee, ich möchte ein Format produzieren. Das habe ich immer wieder vorgeschlagen, keiner wollte es haben. Ich bin kein kluger Mann, sollte das heißen. So. Und der Medienfuzzi soll genau das sein. Also, ich bin in den letzten Jahren von so vielen Politikern, Experten und Menschen belehrt worden, die mir gesagt haben, wie was ist. Und alles hat sich später als Bullshit herausgestellt. Deswegen möchte ich auf keinen Fall einer dieser belehrenden Menschen sein. Ich möchte lieber ein Fuzzi sein. Hinter dem steht, ich bin kein kluger Mann. So, und meine Meinungen sind auch nicht die ultimative Wahrheit, sondern ich kann immer genau erklären, warum diese Meinung in mir entstanden ist. Das heißt aber nicht, dass es die Wahrheit ist. Und ich bin auch immer offen. Also wenn mir einmal jemand erklären könnte, den ich ernst nehme und respektiere, wenn Sie mir jetzt sagen würden, pass mal auf, Oliver, Herr Brendel, der menschengemachte Klimawandel, der ist wirklich ernst zu nehmen und Sie würden mir jetzt einfach sachlich und freundlich da wirklich Argumente liefern, dann würde ich darüber nachdenken. Auf jeden Fall. Ich halte das für einen riesengroßen Blödsinn. Aber meine Meinung ist nicht sankrosankt. Aber bisher hat es mir noch niemals jemand sachlich erklärt. Jede Diskussion über dieses Thema läuft immer so ab. Leugnest du den menschengemachten Klimawandel? Dann sage ich, Sie scheinen ja ein Experte dafür zu sein. Können Sie mir denn sagen, aus wie viel Prozent der Atmosphäre CO2 sind? So, dann wird es schon aggressiv, weil die meisten allein diese einfache Frage nicht beantworten können. Ich hatte neulich mit einer 17-Jährigen das Gespräch, die ist nach dieser Frage dann weinend zu ihrer Mutter gelaufen und hat gesagt, was ich für ein schlimmer Nazi bin. Aber All diese Sachen werden nie sachlich und ruhig und freundlich und respektvoll argumentativ vorgetragen, sondern es ist immer sofort ein Kulturkampf, der emotional, persönlich und aggressiv ausartet. Und deswegen bin ich bisher noch bei meinen Meinungen geblieben.
Okay, aber der Medienfuzzi, das hast du in meinem Interview mit der Printausgabe unserer Zeitung erklärt. Der Medienfuzzi ist eigentlich eine Persiflage auf den typischen Medienmanager, den du da kennengelernt hast.
Ja.
Und der eigentlich, den du eigentlich negativ siehst.
Ja. Der Medienfuzzi ist ein abgehobenes, chauvinistisches Pseudo-Alpha-Tier, der denkt, er weiß alles, aber im Endeffekt eigentlich gar nichts weiß und an allem scheitert. Und deswegen war es mir auch ganz wichtig, ich habe ja diese Sidekicks, die unsichtbaren Stimmen aktuell.
In deiner Show.
In meiner Show,
ja, mit denen du dann redest.
Ja, ja, aktuell heißen sie Dimitri und Gisela, die hießen auch schon anders. Wir haben eine gewisse Fluktuation. Und mir war auch ganz wichtig, wenn ich Witze über andere Menschen mache. Und das sind ja immer Menschen, die sich wehren können. Also es geht ja immer eigentlich gegen Politiker oder gegen hohe Fernsehtiere. Dann möchte ich auch, dass über mich Witze gemacht werden in der Sendung. Und es gibt fast keine Sendung, wo ich nicht von Dimitri und Gisela auf den Topf gesetzt werde. Und das finde ich dann ist auch so eine gewisse Ausgewogenheit. Ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Ich habe erst 2 Strafanzeigen. Vielleicht rettet mich diese Art und Weise vor noch mehr Strafanzeigen.
Also, das heißt, eine politische Satire-Show, mediale Satire-Show mit dem Thema Medien, in der du sozusagen einen Antihelden spielst, der sowohl politisch vom Leder zieht, als auch richtig eingeschenkt bekommt.
Genau, so das ist das Konzept. Die Schlagrichtung war immer gegen links, gegen ÖRR und für Frieden. So, auf diese 3 Dinge versuche ich mich zu fokussieren.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, also die vergöttern die Sendung und es gibt andere, die halten die für ziemlich albern. Welchem Lager neigst du denn zu?
Ich kann beide verstehen. Also wenn man Entertainment machen möchte, dann muss man als allererstes begreifen, dass man auf gar keinen Fall es allen recht machen kann. Und dass man sich dann aber auch nicht beirren lassen darf. Man muss seinen Weg gehen, man muss sein Ding durchziehen. Es gibt in Deutschland so ein paar Typen, Stefan Raab hat das immer gemacht, dass er sich von niemandem hat etwas sagen lassen, dass er immer brutal und konsequent sein Ding durchgezogen hat. Gerade im Moment funktioniert es leider gar nicht mehr. Das ist dann auch Fluch und Segen. Also er kann jetzt auch nicht mehr sich neu erfinden, weil er es gar nicht will. Oliver Pocher ist auch jemand, der immer sein Ding durchgezogen hat, der sich nie hat von irgendjemandem sagen lassen. Natürlich gibt es Leute, im Endeffekt, wenn ich lese ja die ganzen Kommentare und ich trage sie auch in meiner Sendung vor, aber wenn ich mich dann von jedem einzelnen Kommentar beirren lassen würde, irgendwann könnte ich eigentlich gar nichts mehr machen in der Sendung, weil jeder findet irgendwas anderes doof. So, und man muss seine Community ernst nehmen und das tue ich wirklich extrem, weil ich von der lebe, aber ich muss trotzdem meinen eigenen Weg gehen, weil du kannst es nicht jedem recht machen und wenn du es versuchst, verzettelst du dich komplett.
Okay, es geht aber nicht nur um Unterhaltung und Satire und um Spaß in der Sendung, sondern es geht auch um politische Aufklärung und Information.
Ja, ich versuche über den Spaß, über den Humor auch wirklich Informationen zu transportieren und am Anfang war die Sendung eigentlich nur klamaukig und banal. So, und dann hatte ich einmal ein Thema, da hat der Deutschlandfunk eine 45-minütige Reportage über 3 Kinderschänder gemacht, über 3 Pädophile. Und eigentlich hat er in dieser 45-minütigen Reportage die 3 Herren verteidigt und hat sie als Helden gezeichnet, die sich quasi ja ihr Leben lang gegen diese schlimme Erkrankung wehren und die auch niemals straffällig geworden wären. So, das war der Beginn dieser Reportage. Innerhalb der Reportage klang es dann ganz anders. Also speziell einer dieser Protagonisten hat Sachen erzählt, die absolut Straftaten waren, da ja allein schon der Besitz von gewissen Dingen hier strafbar ist. Und wo ich mich dann noch extrem gewundert habe, wie ein öffentlich-rechtliches Medium so eine perfide Verharmlosung eines für mich sehr ernsten Themas machen kann. So, und das habe ich in die Sendung reingenommen und merkte aber, darüber kann ich jetzt nicht so witzeln. Also darüber kann ich jetzt nicht so albern drüber bürsten und habe das dann auch ganz klar gesagt. Ich habe gesagt, also ich hoffe, ihr mögt das auch, wenn ich mal ernster werde, weil ich muss euch jetzt etwas erzählen, was ich sehr ernst finde. Und das kam fantastisch an. Und dann habe ich beschlossen, ernster zu werden. Und ich habe jetzt in jeder Sendung habe ich ein sogenanntes Wort zum Sonntag, am Montag, Mittwoch oder Freitag, wo ich auch, im Endeffekt sind es auch manchmal sehr polemische Sachen. Ich mache heute etwas Ähnliches für Kontrafunk einmal die Woche, immer freitags, heißt der Abwasch, so 7-8 Minuten ein Monolog. Und Und da transportiere ich einfach nur meine Gedanken. Und auch, wie gesagt, auch diese Gedanken sind keine ultimativen Wahrheiten, sondern das ist halt einfach, was ich mir so denke.
Ja, aber die regen, also was du da präsentierst, regt durchaus auf amüsante Weise auch zum Nachdenken an. Also es ist wirklich nicht nur Klamauk. Du hast neulich auch mal die Frage gestellt, das war allerdings nicht innerhalb dieses Wort zum Sonntag, sondern im Rahmen der anderen Sendung hast du die Frage gestellt, wie ist denn das eigentlich, wenn ein Jäger oder Förster jemanden erschießt, der sich als Fuchs identifiziert, steht der dann vor Gericht wegen Mord oder Totschlag oder wegen Tierquälerei?
Ja, ich habe da etwas aufgenommen, das war ein satirisches Video, wo jemand behauptet hat, dass jemand hat sich als Rehe verkleidet und wurde dann von einem Jäger erschossen, wie da die Rechtslage ist. So, ja, aber das ist eine Persiflage im Endeffekt auf die verrücktesten Zeiten, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Was für Gaga-Leute laufen da draußen rum? Was für blödsinnige Gedanken, Wohlstand, verwahrlostes Zeug geht in diesen Köpfen vor? So, aber schlussendlich ist das eine juristisch interessante Frage. Was würde passieren? Irgendein Berliner, es gibt hier genügend Leute in Berlin, die sich als Fuchs identifizieren und als solche rumlaufen, verkleidet sich als Fuchs, läuft durch den Wald, ein Jäger sieht das aus der Ferne, denkt sich, okay, Fuchs, und der schießt ihn. So, was wäre jetzt? Wer ist jetzt schuld?
Also wenn man diese Woke-Ideologie ernst nimmt, und das beanspruchen ja ihre Vertreter, dann müsste man sagen, der identifiziert sich als Fuchs, der ist ein Fuchs, so wie man ja auch sagt, wenn ein Mann sich als Frau identifiziert, dann ist er eine Frau. Ja, und dann ist die logische Schlussfolgerung eigentlich das Urteil wegen Gewalt gegen Tieren und nicht gegen Gewalt gegen Menschen.
Ich befürchte, es würde anders ausfallen, ja. Das Urteil. Ja.
Müssen ja auch Frauen plötzlich nicht mehr zur Bundeswehr, also Männer, die sich als Frauen identifizieren, wenn es zum Ernstfall kommt, das ist natürlich dann
der Trick. Und das ist mein Hauptproblem eigentlich mit dieser Zeit, dass es so, nichts macht mehr Sinn. Nichts macht mehr Sinn, so unfassbar viele Dinge. Wir müssen alle kriegstüchtig werden, wir müssen den Russen im Felde schlagen, aber wir dürfen auf gar keinen Fall Nationalstolz haben, weil sonst sind wir eigentlich wie Hitler. Wie soll das funktionieren? Wir sollen unsere LGBTQ-Gemeinde und unsere Frauen schicken, karren aber ins Land so viele Männer wie nur irgend möglich, die nichts mehr hassen als LGBTQ und unsere Frauen. Wie passt das zusammen? Und es gibt tausend Beispiele. Ich hab neulich in meiner Sendung gehabt, dass ernsthaft die Berliner Grünen scheinbar in ihr Parteiprogramm für Berlin hoffentlich nur aufnehmen wollen, dass wir alle Klimaflüchtlinge, die es in der Welt gibt, nach Berlin holen. Und es war eine Zahl im Raum gestanden, ich dachte, das kann nur Satire sein, von 86 Millionen. Das ist mehr als in Deutschland leben. Die wollen sie nach Berlin holen. Ja, wohin denn bitte? Auf den Tempelhofer Flugplatz? Ich glaube, der ist jetzt schon voll. Also, das ist alles Gaga, das macht alles keinen Sinn. Und wenn du andere Länder gesehen hast, also ich habe auch 2023 war ich auf Kuba mit dem Kanal, 2025 war ich in Japan letzten Oktober erst mit dem Kanal. Ich habe in diesen 5 Ländern gelebt und gearbeitet. Dann begreifst du sehr schnell, dass wir hier teilweise komplett verrückt geworden sind und dass nicht diese Probleme, mit denen wir uns beschäftigen, das ist nicht real. Das entspringt einer, ich sage immer, Wohlstandsverwahrlosung, und das glaube ich wirklich, weil wir keine echten Probleme mehr kennen. Wir erfinden diesen ganzen Gaga-Blödsinn. Deswegen erfinden wir ja auch, dass quasi das Dritte Reich vor der Tür steht und dass jetzt alle Sophie Scholl sind, die ein Transparent hochhalten können, dass irgendeine NGO ihnen in die Hand gedrückt hat. Nichts macht mehr Sinn.
Über all das hast du jetzt also auch endlich dein drittes Buch und das erste mit dem Titel Medienfuzzi, von dem du schon geträumt hast, geschrieben. Medienfuzzi, alles außer Woke.
Jawohl.
Und prompt hat der Verleger den Titel zurückgezogen. Was ist an Medienfuzzi, alles außer Woke, so heiß, dass der Verleger es hat fallen lassen wie eine heiße Kartoffel?
Ja, das frage ich mich bis heute. Also, man muss ein bisschen die Geschichte erzählen. Ich wollte dieses Buch überhaupt nicht schreiben. Ich hatte zwar im Hinterkopf, ich schreibe mal wieder ein Buch, das verlege ich selber. Ich habe mein zweites Buch nur über Amazon verlegt. Das war toll, das ist halt alles transparent und du verdienst sogar ganz gut Geld damit. So, und so wollte ich das mal wieder machen, aber ich hatte keinen konkreten Plan. So, dann ist der Langenmüller Verlag an mich herangetreten, über den ich in dem Sinne eigentlich kein schlechtes Wort verlieren möchte, weil das ist ein toller Verlag. Die machen tolle, mutige Bücher. Die Leute, die ich persönlich kennengelernt habe, waren alle extrem kompetent, nett, zuvorkommend und einfach cool. Bis auf den Verleger, den obersten Boss, den habe ich nie persönlich kennengelernt, bis heute nicht. Aber der hat dann dieses Buch, das eigentlich schon in Druck war, gestoppt. Weil er hatte eine Reise, einen Flug nach Amerika und hatte Zeit, das Buch zu lesen. Und hat dann im wahrsten Sinne des Wortes kalte Füße bekommen und war der Meinung, dieses Buch würde unglaublich viele Strafanzeigen bekommen und es würde zu 50% aus Beleidigungen bestehen. So, dieses Buch enthält extrem viel, was ich schon auf dem Kanal gemacht habe und es steht auch groß Satire drauf. Der Verleger hat Erfahrung mit Satire, haben sie mir gesagt. Der verlegt selber Satire. Ich habe wirklich keine Ahnung, was in ihn gefahren ist. Also ein Beispiel. Er hat mir sehr wenig konkrete Beispiele genannt. Es war sehr vage. Er hat es mir nie ins Gesicht gesagt, sondern er hat seine Mitarbeiter mir das sagen lassen, was ich verachte. Ich war vielleicht nicht die perfekte Führungskraft, aber eine Sache habe ich nie gemacht. Ich habe mich nie vor unangenehmen Gesprächen gedrückt und das irgendwelche Mitarbeiter machen lassen. Das ist echt kein guter Stil. Das fand ich doof. Aber wie gesagt, auf die Mitarbeiter kann ich eigentlich echt nichts kommen lassen.
Okay, was war jetzt der Grund, den er genannt hat oder hat nennen lassen?
Ein Beispiel war, ich schreibe hin und wieder, beschreibe Herrn Merz als Vaginalfrisur. Hm. So. Das war ein Beispiel, das mal genannt wurde. Ja.
Das ist natürlich jetzt auch zweifelhaft, aber das ist natürlich auf der anderen Seite auch nicht komplett, aber Teil des Fuzzi-Stils. Wenn man die Sendung kennt, dann kommen halt auch manchmal solche Sachen unter der Gürtellinie, ob man das gut oder schlecht findet. Und du sagst ja auch mal, so ist halt der Medienfuzzi. Das heißt, das muss doch bekannt gewesen sein.
Also wenn Vaginalfrisur schon ein Problem ist in diesem Land, und wie gesagt, es ist ja auch als Satire gekennzeichnet. Hm. Also niemand soll jetzt denken, naja, ich meine, wie könnte man diese Frisur sonst beschreiben?
Halbglatze?
Ja.
Egal, okay, weiter.
Halbglatze. Ja, das ist ja nicht so lustig. Mhm. Egal. So, aber jetzt mal ganz ehrlich, ein Bundeskanzler, der jeden Tag tausendfach als Fotzenfritz bezeichnet wird, nicht von mir übrigens, sondern weil
Titanic
das
Titanic zum Beispiel.
Ja, so. Mhm. Überall ständig. Ob der sich jetzt über Vaginalfrisur aufregt, wobei ich ja gelernt habe neuerdings, er regt sich sogar über Pinocchio auf. Wobei, das war ja gar nicht selber.
Er zeigt ja offenbar Leute an wie besenkt. Von daher.
Ja, ja. Wobei, da gehen die Zahlen ja auch auseinander. Irgendwann hieß es 5000 Strafanzeigen, aber das ist scheinbar nur ein Gerücht. Hm. Da war eine Kanzlei und die hat ihre Fälle durchnummeriert und der war dann 4999, aber das waren nicht alles Merz-Fälle. Hm.
Gut, also Moment, was ist jetzt deiner Meinung nach, was ist ja nicht wirklich, aber deiner Vermutung nach, hat es dem Verleger nicht gefallen oder hat er Angst vor Konsequenzen?
Angst vor Konsequenzen, definitiv. Also das haben sie auch alle gesagt, nee, ist alles schön geschrieben. Ich meine, wie gesagt, auf Amazon habe ich 104 Fünf-Sterne-Bewertungen. Also das hat mich selber überrascht, weil es ja ein politisches Buch ist und nicht jeder Humor ist etwas irrsinnig Individuelles. So. Und dass vielen Menschen vielleicht mein Humor nicht gefällt, war absolut erwartbar für mich. Aber bis jetzt, es gibt eine Vier-Sterne-Bewertung. Aber ohne geschriebene Rezension, sondern einfach, ich weiß nicht, warum der nur 4 Sterne gegeben hat. Alle anderen gefällt das Buch. Und auch der Verleger hatte weniger inhaltliche Probleme als Angst vor Konsequenzen. Und jetzt versuchen wir mal positiv und wertschätzend zu denken. Und zu denken, das ist ein guter und mutiger Verleger, der ja auch schon sehr viel erreicht hat in seinem Leben.
Eben, du sagst ja auch, du nimmst es ihm letztlich nicht wirklich übel.
Ich nehme ihm übel, dass er mir das nicht ins Gesicht gesagt hat. Das finde ich feige. Und ich nehme ihm extrem übel, dass er so unprofessionell gehandelt hat. Weil, und ich kenne das aus meiner Medienlaufbahn, hohe Tiere, Vorgesetzte schalten sich viel zu spät in die Prozesse ein und ruinieren dann alles. Und er hat sich viel zu spät überhaupt um dieses Projekt gekümmert und ist dann auch noch gestoppt. Also da sind Kosten entstanden auf seiner Seite und für mich war es halt einfach nervig. So, aber ich habe ich versuche ja immer nicht so schwarz-weiß zu denken und so versuche mich in die Menschen hineinzuversetzen. Ich habe mich schon gefragt, warum hat dieser Verleger vor so einem harmlosen Satirebüchlein, das jetzt nicht die Spiegel-Bestsellerliste erstürmt hätte, wahrscheinlich, warum hat er da so eine Angst, dass er zu solchen gravierenden Konsequenzen greift? Und da mache ich dann schon wieder irgendwie das aktuelle Klima verantwortlich, dass er einen Shitstorm befürchtet, dass er juristische Konsequenzen befürchtet. Wie gesagt, das Buch ist jetzt draußen, es gibt keine juristischen Konsequenzen.
Keine Beschwerde. Warum ist das Buch draußen? Ich meine, es ist gecancelt worden, jetzt ist es trotzdem hier.
Jawohl.
Wieso?
Also, ich hatte lustigerweise angeregt von dem Langmüller Verlag ein Interview mit Thomas Eglinski für den Sender auf 1. Also Thomas und ich, wir kannten uns schon von einem anderen Interview, das ich ihm mal gegeben habe. Und der Verlag hat ihm erzählt, da gibt es dieses Buch. Und Thomas hat dann eine ganze Sendung mit mir auf 1 gemacht über dieses Buch. So, die sollte am 18. Oktober laufen bei auf 1. Und kurz davor habe ich gehört, es gibt jetzt kein Buch. Und da habe ich natürlich sofort Thomas angerufen. Da habe ich gesagt, Thomas, das ist jetzt vielleicht blöd, auch für deine Sendung. Dieses Buch wird es nicht geben, das tut mir sehr leid. Und Thomas Eglinski hat dann gesagt, nee. Und der hatte das Buch gelesen. Also Thomas ist einer der wenigen Moderatoren, die, wenn sie einen Autor interviewen, scheinbar das Buch wirklich vorliest. Mache ich ja nie, wenn ich jemanden interviewe. So, aber er hat scheinbar gelesen, er fand es gut. Und Thomas hat auch einen kleinen Verlag und er hat das Buch dann verlegt in seinem Verlag.
Und wer es jetzt kauft, was findet er darin, um jetzt mal auch die Katze aus dem Sack zu lassen? Was für heißen Scheiß, würde man heute sagen, kann ich jetzt denn darin lesen, der anderen zu heiß war?
Ja, also das, da würde ich jeden bitten, das Buch zu kaufen,
das ist klar.
um mir dann zu sagen, ob er da wirklich so heißen Scheiß drin findet, der so bedenklich ist, dass man es canceln muss. Ich bin ja 29 plus Jahre alt. So, ich bin ja schon einige Jahre auf dieser Welt. Und ich habe nicht das Anliegen, Menschen plump zu beleidigen und zu verletzen intensiv. Und ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass meine Wertetabelle halbwegs in Ordnung ist und dass ich eben nicht zu extremen Aussagen neige. So, wie gesagt, ich habe schon zwei Strafanzeigen für meine, eigentlich sind das X-Posts, für die ich die bekommen habe, wo man sich dann schon fragt, okay, aber, und wir hatten auch mit dem Verlag, wir hatten das ja redigiert und dann haben wir ein paar Sachen entschärft und rausgenommen. Wenn ich schreibe, Katrin Göring ekelhaft, dann habe ich verstanden, dass das vielleicht nicht so nett ist. Und dann haben wir das geändert und solche Geschichten. So. Und ich finde es harmlos. Es sind einfach meine Gedanken, die ich auch in der Sendung immer äußere. Es sind sehr viele Worte zum Sonntag da drin, ein bisschen umgeschrieben, ein bisschen aktualisiert. Es wird erklärt, wie ich der Medienfuzzi geworden bin, dass ich nur ein Fuzzi bin und dass ich nur ein Fuzzi sein will und solche Geschichten. So, also es ist in meinen Augen echt ein harmloses Büchlein. Und wenn ein Verlag, der das erst dieses Buch haben wollte, er ist ja auf mich hinzugetreten und hat mich quasi überredet, das Buch zu machen, auch indem sie mir einen Vorschuss gegeben haben, weil ich gesagt habe, nö, umsonst mache ich das nicht, den musste ich dann aber zurückzahlen. Wenn ein Verlag dann plötzlich so umschwenkt, dann macht mich das nachdenklich und es ist schade, weil es gibt nicht viele mutige Verleger. Also dieser Verlag verlegt Sarrazin, er verlegt Peter Hane, er verlegt Alexander Teske in zwei Tagesschau, ist auch von ihnen, er verlegt Julia, jetzt mache ich Werbung für die, seht ihr Langmüller Verlag? Ich bin echt nicht nachtragend.
Julia Ruß.
Genau, Julia Ruß.
Also, Robert Bolz, Gloria von Ton und Taxis.
Absolut. So, das sind alles Leute, die normalerweise ja auch schon gecancelt sind oder unberührbare sind und dieser Verlag fasst die an und verlegt die mit großem Erfolg. Julia Ruß war Nummer 1 in der Bestsellerliste und so. Alexander Teske ist, glaube ich, auch relativ weit oben. Warum so ein Verlag dann vor meinem Buch Angst hat, keine Ahnung.
Man muss aber sagen, er hat dann alles getan, um wenigstens zu helfen, dass das Buch noch auf diesem zweiten Wege erschienen ist.
Absolut. Also er hat mir die druckfertige Datei sehr schnell zur Verfügung gestellt und auch das Cover. Das Cover ist aber auch von mir und nicht von denen. Und aber erst nachdem ich den Vorschuss zurücküberwiesen hatte.
So, zum Schluss, es gibt Oliver Brendel nicht nur als Buch und nicht nur auf YouTube mit seiner Show der Medienfuzzi und natürlich auch auf X, sondern es gibt ihn inzwischen auch im Kontrafunk.
Jawohl.
Wo und was machst du da?
Also, momentan mache ich bei Kontrafunk jeden Freitag den sogenannten Abwasch. Das ist ein Monolog, wo ich quasi den ganzen Dreck, der sich auf den Fensterscheiben unserer Gedanken angesammelt hat über die Woche, weil Politiker wieder unglaublichen Blödsinn gemacht, getan, gesagt haben, weil unsere Medien das wieder gedeckt haben oder noch schlimmeren Blödsinn gemacht haben. Ich mache den Abwasch mit meinem polemischen, satirischen Monolog.
Das ist immer in der Abendsendung, 18:20
Uhr. Ja, 18:20 Uhr, und ich bin immer so gegen 19:50 Uhr dran. Also ich bin immer am Ende der Sendung. Mhm. Und wir verhandeln gerade über ein sehr interessantes Satireformat, das ich gemeinsam mit einem großen Namen von Kontrafunk machen darf vielleicht. Vielleicht der größte Name.
Burkhard Müller-Ulrich.
Nein, das ist der Boss. Der entscheidet das alles. Aber er hat ja doch den einen oder anderen, oder hat viele super, super Kollegen bei Kontrafunk oder super Mitarbeiter und einen ganz, ganz besonders lustigen, den ich wirklich sehr, sehr schätze und bewundere. Und vielleicht darf ich mit dem Achim Winter. Mhm. Achim Winter, wer kennt ihn nicht? Super Typ.
Ja. Und Winterswoche.
Winterswoche, ja. Mega. Und wir haben schon sowas zusammen probiert. Wir haben es super verstanden. Und mal sehen, was draus wird.
Mhm. Okay, und jeden Tag? Nein, nur freitags bis jetzt, Brendels Abwasch.
Nur freitags, ja.
Und dabei bleibt es auch, das wird nicht ausgeweitet.
Also, sag niemals nie. Aber schlussendlich muss man ganz ehrlich sagen, diese ganze Kontrafunk-Geschichte ist zustande gekommen, weil Sie mich empfohlen haben beim Kontrafunk.
Das sollte doch unser Geheimnis sein.
Das darf man nicht sagen. Also nach unserem ersten Interview haben Sie mich, Burkhard Müller-Ulrich, ans Herz gelegt und so kam das zustande. Da kann ich jetzt mal offiziell Danke sagen auch. Und ich bin extrem dankbar und glücklich, dass ich da überhaupt mitmachen darf, weil ich mich nicht für einen super Radiomoderator halte oder eine super Radiostimme oder so. Und bei Kontrafunk, das sind ja wirklich gestandene Journalisten, das sind intellektuelle Männer, die Frauen auch, die wirklich sehr, sehr viel wissen und so. Und ich bin da so ein bisschen das Einhorn, aber Achim auch ein bisschen. Also wir sind so die zwei Lustigen, die auch mehr plaudern als wirklich Interviews führen. Und ich bin da einfach dankbar, dass ich da mitmachen darf. Und wie viel oder wenig das ist, das soll Burkhard entscheiden. Und ich mache das einfach, solange er Bock drauf hat.
Seit 2025 stehst du auch in Leipzig im Riverboat als Stand-up-Komiker auf der Bühne. Mal Hand aufs Herz, kommt da auch freiwillig jemand oder spielst du da nur vor angekarrten Jubelpersonen?
Nein, ich spiele hauptsächlich vor meiner Familie und meinem Haustier. Also, ich habe das dreimal gemacht und das waren immer so 80 Zuschauer. Da dachte ich mir so, 80. Aber ich habe jetzt neulich mal sehr viel gestandenere Leute getroffen. Marco Rima bei einer Veranstaltung und den Ludger K. Genau, Ludger K. Und habe denen so erzählt, so, ja, ich habe das jetzt auch mal gemacht, 80 Leute. Und dann haben die gesagt, ja, Oliver, 80 Leute ist heutzutage gar nicht so wenig. Also klar, wir haben teilweise schon mehr, aber 80 Leute, da kannst du dich nicht beschweren. Und wir haben alle daran verdient. Und ich glaube, die Leute, die da waren, hatten einen schönen Abend. Ich bin natürlich ich bewundere Stand-Up-Comedians. Also wenn ich mir Netflix-Specials anschaue, die Leute, die da eine Stunde lang auf dem Punkt mit einer Präsenz und einem Humor. Also ich bewundere das wirklich zutiefst. Das war auch immer mein Traum. Und ich bin dem Veranstalter auch, es war wieder das, der Veranstalter auf mich zugetreten vom Riverboat. Und es war seine Idee und der hat mir diese Chance gegeben. Und das fand ich super. Aber ich bin natürlich, ich stand da 3 Stunden auf der Bühne. Also ich habe quantitativ kein Problem. Ja. Aber es ist halt komplett improvisiert. Es ist teilweise
ja, aber war so erfolgreich, dass er wiederholt wurde.
Ja, ja. Ich rufe den jetzt mal an. Vielleicht machen wir das nochmal.
Warum nur in Leipzig? Warum nicht in anderen Städten?
Ja, gute Frage. Also alle Veranstalter, die das hören und sehen, ich mache das auch woanders.
Das Programm heißt Oliver Brendel, Held, Lump, Clown. Da würde mich der Lump besonders interessieren.
Der Lump ist der, der so lange Trash-TV gemacht hat. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht so der Typ, der sich von seinem Leben distanziert, der Dinge bereut. Ich glaube, dass das auch keine gute Haltung ist. Ich habe das gemacht, ich stehe dazu, ich habe das dann auch, während ich es gemacht habe, geliebt. Aber man muss Menschen auch zugestehen, dass sie sich verändern. Der Kopf ist rund, damit die Gedanken kreisen können. Ich habe viele Brüche in meinem Leben, viele Veränderungen, aber auch nur deswegen, weil ich halt diese oder jene Erfahrung gemacht habe. Aber als Privatfernsehmensch, der Unterhaltung macht, auch noch Trash-TV, ja, da musst du ein Lump sein. Ich glaube, als Politiker musst du auch ein Lump sein, zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, viele Berufe, wo man ein Lump sein muss, um erfolgreich zu sein.
So, und der Clown und Held, das ist dann der Medienfuzzi.
Der Held ist schon der, der diese Krankheit überwunden hat. Mhm. Also, da war ich ein Held, jetzt gar nicht so als Selbstdefinition, dass ich mich selber als Helden sehen würde, weil das ist auch extrem vermessen. Also es gibt einfach Menschen, die bleiben ihr Leben lang im Rollstuhl. Und ich habe ja in einer neurologischen Reha-Klinik Reha gemacht und ich habe da ganz andere Schicksale gesehen. Deswegen will ich mich gar nicht als Held bezeichnen, aber das war so meine heldenhafteste Tat in meinem Leben. Und ich brauchte ja irgendeinen Titel für das Programm. Und der Clown ist definitiv der Medienfuzzi.
Wie geht die Geschichte aus? Rettet der Medienfuzzi am Ende Deutschland?
Naja, ganz bestimmt. Also, der Medienfuzzi denkt gerade, dass wir in einer Zeit des Wandels sind, in einer Zeit einer ganz großen Veränderung. Ich weiß aber noch nicht, ob zum Guten oder zum Schlechten. Also wenn ich dann so sehe, Mexiko, wo jetzt gerade gegen die Kartelle vorgegangen wird, und das kommt ja alles nicht von ungefähr, das ist ja alles kein Zufall, da ist dann Amerika dahinter, da ist Donald Trump dahinter mit irgendwas, und ich denke mir, hey, wenn der Mexiko von den Kartellen befreit, das wäre für Mexiko ein, was übrigens ein ganz tolles Land ist, größer als Deutschland, 100 Millionen Einwohner, mit dem geringsten Anteil von Ausländern von allen großen Ländern auf der Welt, habe ich neulich durch Zufall gelernt. Weil in Mexiko die Ausländer immer nur durchmarschieren und nach Amerika wollen, aber da nicht zwingend bleiben. So, und das wäre eine großartige Veränderung. Was passiert jetzt hier in Deutschland? Jetzt haben wir am Sonntag, am 8. März, haben wir Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Gut, da wird relativ wenig passieren, müssen wir ehrlich sein.
Naja. 20% AfD, das könnte schon einen Schock auslösen. Ja, aber gut, okay.
Aber Sie wissen, selbst 33% AfD hat in Ostdeutschland zu keinen Veränderungen geführt. Also wir wissen ja, dass, was dann passieren wird. Es werden dann komische Brombeer-Koalitionen oder wie immer Sie das nennen, den Erfolg der AfD herumgebildet. Also das, in Baden-Württemberg wird keine AfD an die Regierung kommen. So, das, glauben Sie das?
Ja, nicht, das glaube ich nur Herr Frohnmeier im Wahlkampf. Also der Spitzenkandidat der AfD, Ministerpräsidentenkandidat ist.
Der muss das auch glauben. Utopisch, muss das glauben und vertreten. Das soll, alles andere wäre auch wirklich enttäuschend. Der muss daran glauben. Aber wir wissen, dass es so nicht passieren wird. So, dann kommen die Wahlen. Im September ist Ostdeutschland, ist Sachsen-Anhalt.
Mecklenburg und Berlin.
Berlin, da freue ich mich ja schon drauf. Da habe ich heute, lustigerweise, ich war mal Wahlhelfer in Berlin, sogar zweimal, das ist eine lange Geschichte. Und ich habe heute das Mail bekommen, wir brauchen dringend Wahlhelfer. Wir brauchen dringend Wahlhelfer in Berlin, und zwar brauchen wir diesmal 4.000 Leute für die Wahl in Berlin. Und das sind 1.000 mehr als das letzte Mal, weil jetzt auch bei dieser Wahl vielleicht zwei Volksentscheide sind und es dürfen 16- und 17-Jährige mitwählen. Wobei 16- und 17-Jährige, können die bei Landtagswahlen mitmachen? Kommunalwahlen doch
bin
eigentlich
jetzt,
nur.
Ja, bei Landtagswahlen bin ich überrascht. Das ist nicht meines Wissens nach, aber ich gucke lieber nochmal nach,
bevor ich das behaupte. Ich könnte in meinem E-Mail, da steht, und das ist der Grund, und deswegen dürfen auch schon 16-Jährige Wahlhelfer sein. Steht in dem E-Mail, den ich gerade bekommen habe. Und es gibt 120 Euro Erfrischungsgeld. So ist ja die offizielle Bezeichnung der Entlohnung für Wahlhelfer. Das ist mir zu wenig. Als ich das gemacht habe, das war die Wahlwiederholung, und da hat Berlin 280 mir gezahlt für einen Tag netto Cash, Erfrischungsgeld. Und da habe ich das mal ausprobiert und dann habe ich es nochmal gemacht bei dem Bürgerentscheid Berlin irgendwie übermorgen klimaneutral, was ja gescheitert ist. Und ich wollte das einfach mal sehen, da werde ich jetzt nicht mehr mitmachen. Aber ich bin sehr gespannt. Vielleicht hat Kai Wegner nächstes Jahr ganz viel Zeit, um Tennis zu spielen und an seiner Vorhand zu arbeiten. Die Rückhand muss ja schon toll sein, sagt seine Lebensgefährtin. Und aber ich befürchte, man hat dann wieder vergessen, was Kai Wegner gemacht hat.
Gut, Sie haben aber mal gesagt, Sie glauben daran, dass am Ende alles gut wird.
Absolut.
Sonst würde der Medienfuzzi nicht weitermachen können.
Ich glaube daran, dass am Ende alles gut wird. Das zieht sich wirklich durch mein ganzes Leben. Und ich habe ein das große Selbstvertrauen und das, das ist durch viele Situationen in meinem Leben entstanden, dass ich aus jedem Scheiß rauskomme. Irgendwann werde ich immer wieder glücklich. Manchmal dauert es eine Weile, manchmal dauert es ein halbes Jahr. Aber solange ich lebe, kann ich um mein Glück kämpfen und ich werde immer wieder glücklich. Das habe ich mir selber oft bewiesen. Und ich bin durch einige Krisen gegangen. Es war nicht leicht, als Russia Today zusammengebrochen ist, weil ich das eigentlich sehr gerne gemacht habe. Ich hatte das Gefühl, dass gerade eine große Kluft entsteht zwischen Russland und Deutschland. Ach komm, also das war, und das war vor dem Krieg. Und ich hatte das naive, den naiven Glauben, ich könnte vielleicht dazu beitragen, dass sich diese Kluft vielleicht auch nur einen Millimeter verringert, in denen ich ehrliche, authentische Reportagen zeige aus der russischen Realität. So, und in denen ich mit Leuten spreche, ich habe denen nichts in den Mund gelegt. Das funktioniert sowieso nicht so, sondern ich habe einfach nur mit Auswanderern gesprochen, die nach Russland gegangen sind. Da muss man jetzt sagen, naja, jemand, der nach Russland geht, um dort zu leben, wird sich nicht negativ äußern über Russland. Das liegt ja schon in der Logik, in der Natur der Sache. Ist aber so nicht ganz richtig. Also es haben Leute durchaus gesagt, so nee, nee. Und wir haben sie auch so gefragt, was gefällt dir nicht? Da waren auch Dinge, die ihnen nicht gefallen haben, was weiß ich, Korruption, Kälte, bla und blub. Aber grundsätzlich haben sie sehr interessante Sachen gesagt. Und das wollte ich hierher transportieren. Und dann brach das alles zusammen. Und dann, seitdem bin ich für die Mainstream-Medien völlig verbrannt. Ich bin ein Unberührbarer. Mit mir will niemand mehr was zu tun haben.
Einsamer Fuzzi.
Ja, ein einsamer Fuzzi. Aber man muss sich das so vorstellen. Also man arbeitet quasi da 8 Monate. Meine gesamte Karriere wird nur auf diese 8 Monate reduziert. Mhm. Also es gibt Leute, die über mich schreiben, die mir nicht wohlgesonnen sind und die, und sie finden jetzt nicht so viel, was man irgendwie, also ich bin jetzt nie in irgendeiner Uniform in einer Wehrsportgruppe durch den Wald gerobbt und habe das auch nicht vor. Ich habe keine Parteizugehörigkeit. Ich habe auch keine Parteinähe in dem Sinne. Ich bin noch nicht vorbestraft. Also man findet halt nicht viel. Und dann immer, er hat für die Russen gearbeitet. Er hat für die Russen gearbeitet. Und das ist dann auch ganz klar, der muss ja total verrückt sein. Das muss ja ein ganz schlimmer, schlimmer Mensch sein. So. Und also das war nicht leicht, dass das alles zusammenbrach. Und dann kriegt man auch E-Mails teilweise von Freunden, würde ich nicht sagen, von Bekannten, die dir Sachen schreiben wie, hast du schon über Selbstmord nachgedacht?
Oh Gott.
Und ich sag, bist du komplett wahnsinnig geworden? Naja, hast du denn nicht ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil du für die Russen gearbeitet hast? Mhm. Und das ist dieses, ich bin wirklich für andere Meinungen offen. Ich glaube nicht, dass ich den Stein der Weisen gefressen habe. Aber es muss halt in irgendeiner Art und Weise freundlich, respektvoll, sachlich und mit Argumenten bestückt sein. Und diesen Diskurs, den ich in diesem Land immer wieder erlebe, ich muss mir vielleicht eine Geschichte erzählen. Neulich schrieb mir, ich glaube, die Dame war aus Berlin, schrieb mir eine Dame, du willst doch wohl nicht leugnen, dass die AfD den Reichstag gestürmt hat und Nawalny getötet hat. Dann habe ich zurückgeschrieben, hat die AfD den Reichstag vor oder nachdem sie Nawalny getötet haben, gestürmt? Und dann stellte sich heraus, sie hat Nawalny verwechselt mit dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Mhm. So, frag mich nicht, wie man das verwechseln kann, keine Ahnung. Und dann habe ich dann auch da nicht mehr geantwortet, weil ich dachte, also wenn auf diesem Niveau Diskurs stattfindet, ich möchte die Leute nicht als dumm bezeichnen, das finde ich herablassend. Sowas macht Georgine Kellermann jeden Tag in ihren X-Tweets, dass sie jeden als dumm bezeichnet. Ich möchte die Menschen nicht als dumm bezeichnen, aber ich möchte sie als desinteressiert bezeichnen. Sie interessieren sich gar nicht für die Wahrheit und Fakten. Sie interessieren sich nur, was ihnen eingebrüllt wird von der Tagesschau. Und das ist eine extreme Gefahr für unsere Gesellschaft. Die glauben diesen Scheiß. Die denken, sie sind jetzt wirklich Sophie Scholl. Sie sind wirklich im Widerstand und sie riskieren irgendwas, wenn sie auf eine Demo gegen rechts laufen. Und wir haben dann Leute wie Herbert Grönemeyer, der scheinbar wirklich denkt, er ist mutig und ein Widerstandskämpfer. Herbert Grönemeyer ist ein umstrittener Sänger, sage ich jetzt mal, mit Fans und Nicht-Fans. Und man muss auch wissen, er hat 23 Semester studiert in seinem Leben, selbstverständlich keinen Abschluss geschafft. Und von diesen 23 Semestern war er nur 6 Semester da. 17 Semester hat er einen Studienplatz blockiert. Und das sage ich nur deswegen, weil wenn jemand sich so als Vordenker präsentiert, gucke ich immer auf seine Ausbildung. Eco Fresh, der auch uns erzählt, was wir zu wählen haben und was richtig und falsch ist. Eco Fresh hat mal gar keinen Schulabschluss. So, der Trommler von den Ärzten, der war bei Hertie, war irgendwie Schaufensterdekorateur. Da ist er rausgeflogen. Eine Polizistenausbildung hat er abgebrochen und dann hat er halt sein Leben lang getrommelt. Und jetzt erzählt er uns, wen wir wählen sollen. Also, da muss man halt immer schon ein bisschen aufpassen, ob man der Richtige ist, um diese Botschaft zu vermitteln. Ich sage niemandem, was er wählen soll, solange es nicht die Grünen sind. Und die Linken und die SPD und alle anderen Altparteien auch.
Oliver Brendel, vielen Dank.
Danke dir. Ihnen.
So, nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Anschließend noch in den JF-Buchshop, wo es Medienfuzzi alles außer Vogue zu bestellen gibt. Und danach natürlich auf den Kanal der Medienfuzzi.
Der Medienfuzzi.